Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Dave ist im Haus.
Ja.
Guten Morgen.
Hi. Um wie viel Uhr wird immer ausgestrahlt? Für manche ist es noch morgens.
Ja, eben. Wir gehen mal so von Leuten aus, die auch eher Nachteulen sind. Das ist ja bei Filmliebhabern recht verbreitet.
An alle, die jetzt mit dem Müsli hier bei der Aufnahme zuhören, ja, einen guten Morgen auch von mir.
Ja, also, wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Leute das immer Punkt 18 Uhr auch gleich anhören.
Ja, stimmt, Alter. Ja, wahrscheinlich gibt es ein paar, die da einfach gechillt, jetzt zum Kaffee, ja, Samstag, Sonntagmorgen, sich hier diese schöne Aufnahme reinziehen.
Ja. Oder so auf so einen Samstagnachmittag mit einem Glas Rotwein.
Stimmt, Alter. Ja,
wir müssen heute Arthouse machen.
Ich wollte schon gerade sagen, die drei Projekte, die ich mitgebracht habe, die sind eher weniger Morgen Kaffee und Müsli tauglich.
Ach echt? Bist ja, ich glaub, da auch so aufgestellt, also, dass du sagst, irgendwie gewisse Filme kann man halt nur zu einer gewissen Uhrzeit gucken?
Ich muss prinzipiell bei Filmen oder auch Serien in einer gewissen Stimmung sein.
Ja, okay. Das sowieso.
Also Horrorfilme angucken, wenn draußen noch grell die Sonne scheint, ist bei mir schon mal schwierig.
Ja, verstehe ich. Man kann ja abdunkeln.
Wobei, und da ist das Geile bei Komödien, die gehen prinzipiell immer. Oder gibt es bei dir auch Stimmung so?
Ja, natürlich, klar. Aber für eine Komödie bin ich tatsächlich fast immer in der Stimmung.
Ja.
Aber stimmt schon, bei Horrorfilmen, da schadet es nicht, wenn man da in einer entsprechenden Stimmung ist oder das Drumherum eben die Stimmung vorgibt.
Ja, jetzt wo Jimmy Kimmel zurück ist, machen auch wieder Komödien mehr Spaß.
War das die Meldung heute, ja? Oder was?
Ja, war heute Morgen die Meldung.
Echt?
Ja.
Gar nicht mitbekommen. Ohne Scheiß.
Ja, der ist wieder zurück, der darf wieder aufnehmen.
Okay, und was sind da die Details?
Ey, keine Ahnung.
Weißt du auch nicht.
Also ich habe nur mitbekommen, dass sich natürlich diverse Hollywood-Größen so für ihn stark gemacht haben.
Mhm.
Ja.
Tja, geil, Alter.
Ja, Mann.
Hier.
What the fuck?
Ja.
Nee, muss man natürlich begrüßen. Es wurde ja schon irgendwie global zum Disney-Boykott aufgerufen. Ja.
Ich kann natürlich sein, dass sie ein bisschen Schiss bekommen haben, Alter.
Ja, hoffentlich.
Ja, hoffe ich auch.
Also ich meine, die Aktion ging ja mal so gar nicht klar.
Voll, Alter. Ey, das Land, was uns auch mit die Meinungsfreiheit gebracht hat, ja, geht so mit seinen Menschen um.
Okay, war das so, ja?
Ich behaupte ja.
Okay, da bin ich geschichtlich leider echt nicht fit genug, um da irgendwas zu sagen, aber...
Ja, Deutschland war ja in Trümmern, ja, und dann gab es das Grundgesetz. Und das Grundgesetz wurde ja natürlich von schlauen Vordenkern, hier demokratischen Vordenkern, auf den Weg gebracht. Aber ich gehe mal aus, dass da natürlich sich auch an der einen oder anderen amerikanischen Gesetzgebung angelehnt wurde und geguckt wurde. Natürlich.
Ja, das fand ich auch so geil. Jetzt hat man ja eben durch das Jimmy Kimmel-Ding in letzter Zeit sehr viele Nachrichten diesbezüglich mitbekommen. Mhm. Und da haben sich natürlich gewisse Shows auch nicht nehmen lassen, dann gleich nochmal so im Rückblick zu zeigen, wie oft Trump halt proklamiert hat, er würde Freedom of Speech zurückbringen.
Mhm.
Und das halt bei jeder Gelegenheit rausgehauen hat, so, ey, wenn ich wieder dran bin, so, dann dürfen wir endlich alle wieder sagen, was wir wollen. Und das ist halt schon krass, ne, dass dann ausgerechnet der Verein halt hingeht. So, ey, du darfst alles sagen, solange du unsere Meinung teilst und alle anderen werden dann halt gecancelt.
Ist ja weitestgehend bekannt, dass vor allem er aus seinen eigenen Erfahrungen immer dann ja pauschalisiert. Mhm. Und ich glaube schon, dass ihn das echt beschäftigt hat, als er dann eben bei Twitter gesperrt war, bevor es ja X hieß. Mhm. Der war da auch, glaube ich, echt eine Weile gesperrt, was ja dann auch Auslöser war. Er durfte dann zurückkommen. Ich weiß gar nicht, parallel bestimmt halt schon Pläne für seinen eigenen Social-Media-Kanal-Plattform mit True Social. Mhm. Allein der Name schon ist ja auch Programm, wa?
Das ist alles so Panne, Alter.
Ja, Mann.
Also es ist schon irgendwo zwischen halt krasser Realsatire und irgendwo echt beängstigend, ne? Also, weil man kann halt dabei zugucken, wie der da eine Diktatur hochzieht.
Mhm.
Ja, ist bitter.
Absolut.
So, jetzt sind also, wir ganz politisch geworden.
Ja, ganz schön politisch. Ich versuche mal die Kurve zu bekommen, ja. Also falls ihr lieber aus der Realität flüchten möchtet. Vielleicht ist ja was von unseren Projekten dabei, die euch da weiterhelfen können.
Dave, you're a gangster now. You're on the other side.
Sehr schön, hat er gedreht, das Ding. Ja, geil. Ja, dann eben. Wir wollen, eigentlich sind wir ja hier, um über Filme und Serien zu sprechen. Mhm. Und heute gibt's mal eine Episode mit uns beiden. Das gibt's hin und wieder mal. Ich wüsste gar nicht, wie oft das in der Konstellation schon stattgefunden hat. Nee. In der Regel ist dann doch Guest mit bei.
Mhm.
Aber jetzt so wie zu zweit. Also es gab's auf jeden Fall schon mal, aber...
Vielleicht dritte auf jeden Fall. Mhm. Ja, eventuell vierte oder fünfte sogar schon.
Okay.
Ich weiß es aber auch nicht.
Ja, ist ja auch Latte. Wir gehen davon aus, dass das so wunderbar funktioniert wie eh und je. Und wir haben uns überlegt, dass du anfängst heute.
Ja, das haben wir uns, finde ich, ganz gut überlegt.
Toll, oder? Ja, also fürs Protokoll noch kurz. In solchen Konstellationen besprechen wir natürlich keine Auftragsfilme. Weil Guest und ich nach wie vor versuchen, das aufrechtzuerhalten, dass wir halt beide über Auftragsfilme sprechen, die uns aufgetragen werden. Und da Monsieur heute nicht anwesend ist, gibt's nichts davon. Nur eigene Projekte.
Ja, wobei eben mein erstes eigenes Projekt, wird nicht
ist
schon
gleich
mein
Film. Sehr schön.
Aus einem gleichen Pool, ja, wo die Filme gelistet sind bei den Banausen. Und zwar war ich jetzt einfach mal frech und liebe Grüße an Andi. Ja, ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich hier heute über Barbarian spreche. Das hatte sich einfach angeboten, weil wir ja in der Konstellation Guess, Lee, Icke in Weapons waren.
Mhm.
Und ich fand den ja bekanntermaßen am besten von uns dreien.
Ja.
Und hatte mir dann eben für mich als Rewatch für Natalie Erstsichtung am nächsten Tag abends dann Barbarian nochmal geschnappt, weil ich eben wissen wollte, ja, ist der tatsächlich so sehbar, wie ich ihn auch bewertet hatte vor ein paar Jahren. Der kam 2022 raus und ich habe ihn da relativ zeitnah auch gekickt.
Ja, siehst du, und der schlummert nämlich bei uns im Lostopf.
Genau, wie knappe 1000 weitere Filme. Deswegen, Andi, falls dir eine Rezension von Lee und oder Guess lieber ist, ja, dann melde ich natürlich.
Lieber. Das Schöne ist, ich kann förmlich spüren, wie Guess zu Hause sitzt, wenn er das hört, ey, und einfach den hier.
Diesen Dave mach ich kaputt!
Ja, Guess, ich bin vollkommen fein damit. Aber hast schon recht, also lieber Andi, wenn du unbedingt möchtest, dass Guess und ich auch noch unseren Senf dazugeben, dann machen wir das natürlich gerne. Logisch.
Cool, Alter. Also siehst mir hoffentlich nach. Ich hatte den Film halt vorbereitet, weil ich dachte, okay, in der Aufnahme mit Weapons zusammen und wir vielleicht noch, ja, Illusion, irgendwie zusätzlich Zeit haben, dann bring ich den vielleicht. Ja, war alles vorbereitet und erst danach habe ich gesehen, ach ja, scheiße, der ist im Lostopf. Aber wollte es eben mir nicht nehmen lassen, mal drüber zu quatschen, weil ich mag den.
Okay. Ja, ich hätte den eigentlich auch ganz gerne mal gesehen. Insofern, vielleicht bietet sich das ja eher.
Mhm.
Jetzt bin ich gespannt.
Du kanntest den aber auch schon so vom Namen her zumindest.
Ja, ja, ich hatte mitbekommen, dass der rauskam und dass der ziemlich gefeiert wird in gewissen Kreisen.
Wie kriegst du das dann mit?
Naja, natürlich primär Letterboxd und Co.
Ah, okay.
So ein bisschen Social Media halt. Ja. Ja, also das ist jetzt, steht jetzt nicht im Feuilleton in der Frankfurter
ist
Zeitung,
klar.
Die ich natürlich immer lese.
Ich krieg das halt ja eben nicht mit, ja sowas.
Ja.
Ich bin da echt oldschool.
Ja, aber du bist ja auch eben relativ wenig mit Social Media unterwegs.
Voll, Letterboxd ist da schon
froh,
echt.
Ey, sei froh, Alter.
Ja, Mann. Also Letterboxd ist meine meistgenutzte Social Media Plattform, ja. Mhm. Aber ich habe da vielleicht 5 Leuten, denen ich folge. Das bist du, Guess, Erik, Dennis und... Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich noch Alessandro und Hakan und so. Ja,
ja.
Also vielleicht sind es auch dann knappe 2 Hände voll. Und das war's. Da kriege
ich ja genauso.
Ja,
ja, eben. Also weil man braucht halt nicht noch eine Social-Media-Plattform.
Voll, Alter.
Das finde ich ganz geil. Gestern in der Serie gesehen, wo einer einen Film produziert und dann kommt der Regisseur an und ist total genervt, dass jetzt das und das nicht klappt, weil das Wetter nicht stimmt. Und er disst ihn halt in der Form, dass er sagt, geh in deinen Trailer and scroll your Letterboxd. So nach dem Motto, was anderes machst du eh nicht, ey.
Ja, shit, Alter.
Er ist schon witzig, ne? Was, ja, was das für auch eben schon für eine Relevanz bekommen hat, so in Filmbewerten und wie sie, also das ist auf jeden Fall so ein Stimmungsbarometer auch ja. eben für Studios geworden mhm. und so, ist schon abgefahren. Deswegen ist es auch nicht groß überraschend, dass sich dann eben manche Leute gleich irgendwie wie so ein Filmkritiker fühlen, ja. wenn sie da mal ein paar Rezensionen geschrieben haben.
Auf jeden,
haben.
Alter.
Das ist ja. schon auch lustig zu beobachten. Ne?
Ja, ich konsumiere da dann auch eher, ja, ich finde es ganz praktisch, immer praktischer, dass es eben auch Listen gibt, jetzt gerade bei den Bastard-Aufnahmen. Ja, Dennis hm. nutzt die eben
ja,
auch
klar,
für unser Spezialthema
praktisch.
Jeweils für die Vorbereitung so, dem nähere ich mich halt auch immer mehr an. Ja, und letztens war ich halt aber wieder der Daten-Nerd, ja. Ich hatte ja, glaube ich, mal in einer frühen Aufnahme bei euch Banausen erzählt, so ein bisschen Statistik, wie viel Filme ich in meinem Leben schon gesehen habe und mhm. Serien etc. Hab da ja Buch geführt. Mich als junger Erwachsener versucht, dran zurückzuerinnern, was ich alles in meinem Leben gesehen habe. Noch drei Filme gibt's, auf deren Titel komme ich nach wie vor nicht. Egal, ich habe jetzt ganz frisch, nämlich vor ein paar Tagen, meine Watchlist importiert. Ja.
Mhm.
Und
also nicht Watchlist im Letterboxd-Sinne, sondern das, was du gesehen hast.
Ganz genau. Ja. ja. Stimmt, die Watchlist ist das, was man noch gucken will. Ja. ja. Das, was ich gesehen habe in meinem Leben irgendwann. Ja, ich habe, glaube ich, vor 3-4 Jahren
eine
angefangen.
Watchlist.
Eine Watchlist. ja. Dann eben regelmäßig zu loggen, frisch zu loggen, was ich geguckt habe, aber eben alles, was vor der Zeit existiert hatte. Das ist jetzt weitestgehend auch drin. Ja, 340 mhm. konnte ich noch nicht einspielen. Da habe ich wahrscheinlich irgendeinen deutschen Titel falsch angegeben.
Wie hast du das importiert?
Ja, der Großteil lag einfach als deutscher Titel vor. Und mhm. da gibt es so ein Letterboxd-Import-Format. Man kann halt CSV, ja, ja, Comma okay. Separated Values, importieren und ja. da dann englischer ein Titel, der halt einfach vorliegt bei IMDb.
Mhm.
Da habe ich weitestgehend den Deutschen genommen, ab und zu Originaltitel, manchmal den englischen. Produktionsjahr hatte ich ab und zu dabei.
Mhm.
Habe dann gleich mit meine Bewertung reingespielt, wenn vorhanden. Und ob ich den, und ein Tag, ja, Tag, ob ich den im Kino gesehen habe oder nicht. Das hatte ich
Ach,
auch
okay,
immer
schon. Ach, okay, die konntest du auch mit importieren, ne?
Genau.
Sehr schön.
Ja.
Ey, ich habe das auch versucht anhand unserer Liste.
Ja.
Hat so semi-gut geklappt.
Okay.
Weil, da darf sich jetzt auch niemand gedisst fühlen. Es gibt halt ein paar Fehler in der Liste. Da klappt das dann schon sowieso schon mal mhm. nicht. Und dann ist die Formatierung natürlich auch echt ein Thema. Ne? Mhm. Und dann musst du das halt auch erstmal so hinkriegen, weil wir ja schon auch ein paar Spalten haben, die dann halt eher verwirrend sind, als mhm. dass sie helfen.
Mhm.
Und das musst du dann erstmal so hinkriegen, dass das alles sauber übernommen
okay.
wird. Also
ich kann euch da gerne unterstützen. Ja, ich habe da ja auch, ich hatte
dann
mal,
hau rein, Alter.
Ich hatte mal jahrelang, ja, eigentlich bis vor kurzem, immer so den, ach scheiße, halt, ich bin
Alter, aber dann ohne Scheiß, mach das mal, exportiere mir mal eine CSV, wo nur meine
Klar.
Filme mit Bewertungen drin sind,
ja,
respektive die halt auch, wo wir zusammen geguckt haben,
ja.
aber einfach so, dass meine Bewertung inklusive aller Filme mhm. direkt bei Letterboxd, das wäre Deluxe, klar.
Ja, gar kein Ding.
Gar kein Ding, sagt
gar
er, da bin
Ding.
Ich mal gespannt, ey, so
bin ja halbwegs
später.
Fit in regulären Ausdrücken, das Aha. heißt, das ist ein Teil in der Programmierung, wo du eben Daten manipulieren kannst, ja, du suchst nach mhm. einem String, nach einem Syntax
ja.
und manipulierst den halt bewusst, ja, ich hatte halt immer den hier der, die, das, the und so weiter
ja.
an den Ende des Titels mit einem Komma
Klar.
gestellt mhm. für die Sortierung, für meine Sortierung. Das ja. hilft aber natürlich nicht bei so einem Import, deswegen hatte ich natürlich dann...
Echt, den erkennt er nicht?
Mit, ich hab's nicht probieren wollen, Alter. Ich wollte sowieso...
Das müsste doch drin sein, ey.
Ja, ja. möglicherweise. Ich wollte es halt sowieso einfach umstellen, dass ich prinzipiell immer den Artikel vorangestellt habe.
Mhm.
Und das kannst du halt wunderbar mit regulären Ausdrücken natürlich
okay.
machen.
Ja. Cool. Ja, perfekt. Dann bist du als Experte auf jeden Fall gefragt. Dann bräuchte ich mich damit nicht mehr beschäftigen.
Ja.
Eins weniger, sehr schön. Cool, jetzt Barbarian.
Barbarian, ja, Expertin. Nee, ist Tess, die sucht einen Neuanfang. Die kommt nämlich aus okay. der toxischen Beziehung und versucht halt irgendwie ja, neu Fuß zu fassen und hat sich bei einer Dokumentarfilmerin beworben und hat eben am nächsten Tag Vorstellungsgespräch bei ihr in Detroit. Sie kommt aus einer anderen Ecke und ist schon den ganzen Tag unterwegs gewesen und einfach nur heilfroh, dass sie irgendwann nachts in Brightmoor, in so einem Vorort von Detroit, ankommt.
Mhm.
Stockduster, es schüttet in Massen und sie rennt halt schnell, also wirklich stockduster, sie sieht halt nichts außer das Haus, was sie über Airbnb sich gebucht hatte. Mhm. Kommt aus ihrem Wagen, rennt da sofort zu diesem Schlüsselkasten, gibt den Code ein, aber der Schlüsselkasten ist leer. So.
Okay.
Dann klingelt sie, klopft sie, versucht natürlich irgendwie die Verwaltung da von dem Haus anzurufen, aber dadurch, dass natürlich so spät ist, so erwischt sie halt niemanden. Aber irgendwann geht halt das Licht im Haus an. Mhm. Keys öffnet ihr. Achso, Tess wird übrigens gespielt von Georgina Campbell.
Ach, cool.
Du kennst die.
Ja.
Sehr gut.
Die mag ich.
BAFTA Award für Murdered by My Boyfriend. Kenne ich noch nicht. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Okay. Ansonsten hast du die Hauptrolle in Krypton inne gehabt. Mhm. Woher kennst du sie?
Ich überlege auch gerade, wo das war. Müsste ich jetzt ihre Vita aufrufen.
Ja.
Dauert zu lang.
Auf jeden Fall kennst du Keys, weil der wird von Bill Skarsgård gespielt. Mhm. Den kennen natürlich Horrorfans vor allem als Pennywise in S 2017 und Teil 2 2019 und natürlich aus dem neuesten Nosferatu.
Ja, ja. Also.
Der ich hatte hier Castle Rock gebracht, die Stephen King basierte Serie, wo er auch eine größere Rolle gespielt hat. Und er öffnet ihr die Tür, sind beide natürlich herrlich verwirrt und finden dann halt schnell raus, okay, shit, hier wurde einfach mal dieses Haus doppelt gebucht. So. Also beide zeigen sich gegenseitig ihre Buchungs-E-Mails und ist alles korrekt gelaufen. Und dadurch, dass sie eben aus dieser toxischen Beziehung kommt, ist sie halt sehr skeptisch. Ja, er versucht einfach so irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Mhm. Am Anfang hat man so die Vermutung, eigentlich will sie, dass er sich jetzt was anderes sucht so in der Nacht.
Klar.
Die einigen sich halt darauf und er ist da Gentleman genug, um auf der Couch zu pennen und ihr halt so das Schlafzimmer zu überlassen. Mhm. Dauert aber halt eine Weile und sie ist da, wie gesagt, einfach wahnsinnig skeptisch. Vor allem lässt sich halt in der Nacht auch nichts anderes mehr finden, weil irgendwie parallel ein Kongress stattfindet und alles gnadenlos eben in Detroit und Umgebung ausgebucht ist. Ja, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Mhm.
Aber es ist witzig, Detroit ist gar nicht mehr so oft Schauplatz, ne?
Ja. Ja, und ziemlich ganz cool, weil man sieht halt noch gar nichts von dieser Gegend. Erst am nächsten Tag, genau, sieht man halt, in welcher abgefuckten Gegend sie eigentlich untergekommen ist. Mhm. Aber erstmal noch kurz zur Nacht. Die bemerkt nämlich, irgendwann wird sie wach, dass ihre Zimmertür, die sie natürlich wegen anfänglicher Skepsis geschlossen hatte, so offen war. Und er ruft halt wieder irgendwie sehr ihre Erfahrungen so vor, obwohl die sich halt eigentlich ziemlich cool unterhalten hatten den Abend, Keys und Tess. Und dann eben auch ein gemeinsames Thema hatten, weil eben er zufälligerweise diese Dokumentarfilmerin auch kennt und feiert, bei der sie ja einen neuen Job anfangen will. Mhm. Er wiegelt halt ab, ja, und versichert ihr so, dass er definitiv nicht bei ihrem Zimmer war. Mhm. So. Er hat auch keine Ahnung, ja, was da passiert sein könnte. Und so fährt sie halt erstmal zum Vorstellungsgespräch, um ihre neue Chefin kennenzulernen. Die sie, als sie dann natürlich gefragt hat, wo sie untergekommen ist, weil, ja, Kongress, alles gnadenlos ausgebucht und sie eben erzählt hier Brightmoor. Und so, oh shit. Finstere Gegend. Mhm. Schon als sie dann eben morgens das Haus verlässt, sieht man halt, was für eine abgefuckte Gegend das ist. Eigentlich alles leerstehend, teilweise abgewrackte Häuser und eins, das ist so eins der wenigen, die man halt noch so in Betrieb sozusagen sieht. Aber ja,
naja, aber ich meine, wenn du halt nur für eine Nacht da unterkommen musst, also habe ich auch schon gemacht.
Ja. Das Gespräch läuft ganz cool so, die freuen sich schon auf die Zusammenarbeit, sie fährt halt zurück und findet da erstmal so einen Obdachlosen aus der Gegend vor, so der sie halt warnt, so ey, pass auf, zieh hier bloß aus diesem Haus, hier.
Okay.
Passiert halt irgendein kranker Scheiß, so hier verschwinden Menschen.
Okay.
Der ist halt aber so finster, dass sie eben nicht weiß, labert der irgendeinen Scheiß, der ist offensichtlich auch auf irgendwelchen Drogen unterwegs. So.
Okay, klar.
Und geht halt wieder ins Haus rein und entdeckt halt hinten gibt es einen sehr langen Flur, der nach hinten führt. Die haben sich halt im vorderen Bereich aufgehalten. Da ist so der Wohn- und Schlafbereich und eben Küche und so weiter. Und nach ganz hinten durch gibt es halt irgendwie Waschküche und eben den Durchgang zum Keller. Mhm. Und da, ja, ist sie natürlich irgendwie neugierig, weil die Tür offen ist und Licht an. Und geht halt runter und findet da erstmal irgendwie so eine Schnur an der Wand, die offensichtlich komisch aussieht und zieht daran.
Aber jetzt muss ich mal kurz fragen, weil das sind ja oft Momente in Horrorfilmen, wo dann Leute wie ich sagen, klar. So, also, aber müsste sie jetzt das, ne, das Verhalten so, da ist was komisch, gehe ich erstmal hin. Ist es denn so, dass die jetzt überhaupt noch eine Nacht da bleiben müsste? Oder könnte die nicht, weil das ist ja vorbei, das Forschungsgespräch, könnte die jetzt nicht einfach abreisen?
Ja, die wollen jetzt zusammen dann arbeiten direkt.
Also ach so, so, also die soll gleich dort
für
bleiben.
Für so einen neuen Dokumentarfilm, der da halt am Start ist, also soll sie gleich als Assistentin dann dienen.
Wow, und dann stellen die ja keine Butze, Alter, wenn das so ein Sofortjob ist.
Ja, ist halt,
schon
halt voll.
Ja, gut, ja, okay. Gut. Aber gut, also
da
so
kann
kauft
man
das dann.
Streiten.
Ja, braucht man nicht. Aber also so kauft man das dann, dass sie halt dort bleiben muss. Mhm. Okay, dann verstehe ich, dass sie auschecken will, was da ist, ne, weil wenn du da noch ruhig pennen willst.
Und sie weiß ja auch erstmal nicht, ob Keith da halt zufällig runtergegangen ist. So.
Ach so, okay.
Deswegen guckt sie, Keith ist nicht am Start und sie sieht halt ist ein normaler Kellerraum, ja, aber da hängt halt so eine Schnur und der zieht sie und dann öffnet sich eben eine ziemlich verdeckte Tür.
Okay.
Und
achso, so geheimgangmäßig.
Richtig, so eine Geheimgangtür, okay. Ja. Die öffnet sich und natürlich ist sie neugierig und geht auch diesen, da kann man sich natürlich fragen, ja, muss es jetzt sein? Aber ey,
natürlich.
Sie ist mutiger, als ich es wahrscheinlich gewesen wäre in dem Moment und checkt da halt die Lage und läuft da diesen sehr dunklen Tunnel entlang. Man hat halt so ein bisschen Licht, weil offensichtlich gibt es weiter hinten noch einen Raum. Mhm. Da ist Licht an und beleuchtet also minimal den Gang und in diesem Raum sieht sie halt Stativ mit Videokamera, ein bisschen oldschooliger.
Okay.
Ein Bett und ich meine auch Blut. So, eigentlich ein Zeitpunkt, wo man ja sofort reinhaut.
Ja, wäre ein guter Moment.
Und ich meine, dass, jetzt muss ich mal kurz abchecken, sorry. Ach genau, also Keith kommt dann irgendwann auch nach Hause und sie erzählt ihm halt von diesem Raum so, der sich dann aber halt selber auch ein Bild davon verschaffen möchte und selber abcheckt. Ja, er ist der Mann. Und ich überspringe hier bewusst ein Part aus dieser Episode, weil das ist dann halt der Start dieser Horrorgeschichte und da will ich halt nicht zu viel vorweggreifen,
klar,
was dann passiert.
Das wäre nett.
Es gibt aber halt, ist ein bisschen episodenhaft erzählt, weil wir nicht ganz so dramatisch wie bei Weapons, wo ja deutlich mehr Leute und Parallelgeschichten am Start sind. Hier sehen wir aber noch Justin Long als AJ parallel, der Schauspieler ist, gerade so eine ziemlich erfolgsversprechende Serie, da einen Job bekommen hat als Schauspieler, sich einfach seines Lebens freut, weil er mit einem Cabrio über den Pacific Coast Highway in Malibu halt fährt, so.
Ach so, der
geile
ist nicht
Mucke
in
hört. Nee.
Okay.
Kriegt halt einen Anruf von seinem Agenten und der sagt, hör zu, die Schauspielerin, mit der du halt gerade frisch zusammenarbeitest, so, die quasi die zweite Hauptrolle in dieser Serie ist, die wirft dir halt vor, sie sexuell belästigt zu haben.
Okay.
2022, ja, Harvey Weinstein winkt noch nach, sozusagen. Zach Greger, der Regisseur und Drehbuchautor, hat es eben auch gleich mit verwurschelt, das Thema. Und AJ versucht natürlich irgendwie das Ding zu retten, weil das ist eigentlich gerade so sein Ding, wo er sich Einnahmen erhofft hatte. Hat sich eben auch eine teure Butze jetzt irgendwie zugelegt, wo er natürlich noch einiges zahlen muss und ist aber nicht zu machen. So, das Ding steht fest. Und er muss eigentlich sich am besten anwaltlich beraten lassen, weil das Ding wird mit Sicherheit vor Gericht landen. So. Also versucht er eben rauszufinden, shit, Anwalt kostet jetzt irgendwie, ich glaube, so eine halbe Mille war so prognostiziert. Okay. Wie kriege ich jetzt die Kohle halt zusammen? Mhm. Ach ja, ich habe ja noch das Mietshaus in Detroit, in Brightmoor. Mhm. Er ist nämlich der Eigentümer von diesem Haus und versucht es natürlich, also ja, dass da eben einfach mal ein bisschen Kohle reinkommt durch die Vermietung. Mhm. Und fährt dann eben auch dahin, weil ja, er das Ding am besten verkaufen will und sich da aber ein Bild verschaffen will.
Okay.
Wie sieht's aus und welche Option habe ich? Mhm. Und so werden natürlich nach und nach diese beiden Feen zusammengeführt.
Okay.
Ja. Wir sehen dann auch noch in einem Rückblick Richard Brake, den ich in Doom auch, sagt dir der was, Richard Brake? Mhm. Alter, der hat so eine typische Fresse, wo man sofort Antagonisten abnimmt. Und Frank war nämlich Bewohner des Hauses jahrelang und dessen Story folgen wir dann rückblickend natürlich auch nochmal, was da in dem Haus so früher alles abgegangen ist und was einen da möglicherweise erwarten wird.
Okay.
Ja.
Klingt erstmal ganz gut.
Ich mochte den, ich mochte sehr die Atmosphäre. Auch beim zweiten Mal gucken, das ist natürlich so ein Horrorfilm, der lebt auch so ein bisschen von seinen Wendungen und von seinen Überraschungen und so weiter. Aber ey, die Atmosphäre.
Na, wie ist das jetzt beim zweiten Mal
gucken? Ja, hat noch funktioniert.
Wendung? Ah ja?
Ja.
Okay. Weil du da vieles nicht mehr wusstest, oder?
Ich wusste tatsächlich ein paar Sachen nicht mehr.
Okay.
Und die Atmosphäre hat dann halt irgendwie so den Rest, an den ich mich auch erinnern konnte, auf jeden Fall wieder ausgeglichen.
Mhm. Cool.
Man sieht ein bisschen CGI, das ist ein bisschen schade, vor allem gegen Ende hin. Hätte der Film aus meiner Sicht nicht nötig gehabt. Aber
jetzt generell CGI oder dass sie so schlecht aussieht?
Ja, am Ende, ich fand die nicht so geil. Aber ey, wir reden hier über ein Budget von 4,5 Millionen Dollar. Das war sehr überschaubar. Mhm. War aber halt ein Erfolg. Ja? 45 Millionen hat es dann eingespielt. Mhm. Dass ja Zach Gregor,
die Horrorfilme,
klar, dann eben ja, die Türen für Weiteres eröffnet hat.
Mhm.
Interessant fand ich, dass der Film aus den USA, aber auch Bulgarien kommt. Liegt einfach daran, dass sie die Szenen, so die Außenspielen in Brightmoor, die haben sie vor Ort gedreht und auch natürlich die Sequenz, wo eben AJ
also vor Ort Malidu, in Detroit? Oder?
Ja, ja, genau.
Ah, okay.
Ja, Malibu rumdüst, so, das ist auch alles vor Ort aufgenommen. Der Rest aber schön im günstigen Sofia Bulgarien aufgenommen worden.
Okay.
Ja, ich muss einfach, tut mir leid, ich nutze ja auch den Podcast immer, um ein paar persönliche Geschichten zu droppen. Ich möchte unbedingt erwähnen, dass das jetzt mein erster digital gekaufter Film war. Ja, ich habe einiges zwar auf meinem Google-Konto. Hier in Deutschland erinnert man sich vielleicht noch ganz gerne an eine Zeit, wo Ende 2010er, vor allem bei Warner Brothers oder Universal irgendwelche Codes als im Flyer-Format beilagen. Mhm. Ja, da konnte man sich dann auf so einem Portal registrieren und die Filme halt in seine digitale Obhut mit aufnehmen, ja, neben der physischen Scheibe.
Mhm.
Das ist dann, war von Warner damals betrieben, ist dann leider zu Google rübergegangen und damit dann eben auch das Format hier in Deutschland ja nicht fortgeführt oder dieses Portal nicht fortgeführt worden. In den USA gibt es immer noch. Mhm. Wenn euch mal irgendwo dieser Begriff Digital Copy oder so unterkommt, ja, das ist das Ding.
Okay.
Ja, also eigentlich wär Barbarian auch ein Film, der in meiner Sammlung landen würde, physisch.
Mhm.
Aber ey, ich komme ja auch immer mehr im Zeitalter der virtuellen Angebote an, weil es ihn halt eben nicht physisch gibt, leider weltweit.
Ach, immer noch nicht.
Und auch nicht aktuell auf irgendeinem Streaming-Portal lief. Ja, hab ich mal ein paar Euro berappt.
Den werden die doch noch rausbringen, physisch, meinst du nicht?
Kann schon sein, ja, dass der irgendwann mal kommt. Ja. Ich weiß es nicht. Also hier bieten ihn halt die gängigen Portale ihn dann kostenpflichtig an. Ja.
Hm.
Ich habe mir gedacht, okay, komm. Machst du mal. Zahlst du mal ein paar Euro.
Mhm.
Kommt ja den Produktionsfirmen zugute.
Natürlich.
Wahrscheinlich mehr Amazon, aber. Ja. Also ich mag das Teil immer noch.
Klingt so.
Zach Gregor war irgendwie wichtig. Der hat sich an so einem Buch orientiert von Gavin De Becker namens The Gift of Fear, der darüber schrieb, dass Frauen prinzipiell durchaus bitte ihrem Bauchgefühl, ihrer Intuition so zuhören sollten, wenn irgendwas komisch ist. Das greift der Film natürlich immer wieder als Thema auf.
Cool.
Ja. Jo.
Ja, ich bin intrigued. Mhm. Und abseits von der CGI hatte ich jetzt auch bei der zweiten Sichtung nichts gestört.
So sieht's aus. Mhm. Gesundheit.
Danke.
Ursprünglich sollte die Rolle von AJ Zac Efron angeboten werden. Mhm. Der hatte aber abgelehnt. Und so kam man eben auf Justin Long zu, den ich auch schon eine Weile vorher nicht mehr gesehen hatte. Fand ich irgendwie ganz nett.
Ja, witzig. Naja, zumal er dann bei Weapons ja auch dabei war, ne?
Ja, genau. Ja. Das war ja dann ein bisschen Tribut zollend. Ja, vorher kannte ich von Zac Greger auch nichts, ja, bevor ich den das erste Mal geguckt habe. Ich habe nichts von ihm als Schauspieler gesehen und das war dann auch seine erste Regiearbeit, die ich wahrgenommen hatte. Mhm.
Weiß gar nicht, hat er davor denn Langfilme gemacht überhaupt?
Er hat Sachen gemacht, ich weiß nicht, ob Langfilme dabei waren. Also wenig, wenn Langfilm, dann ja noch weniger natürlich.
Mhm. Ja, doch, sind ein paar dabei.
Ja. Das Ding geht 102 Minuten und man kommt da ganz gut durch die Zeit durch. Also Längen gibt es da nicht so wirklich, finde ich. Mhm. Hat ein FSK 18 Rating oder Rated A und das sieht man dann auch immer mal wieder durchblitzen.
Ja, das ist gerechtfertigt, meinst du? Mhm. Der Look, also weil ich jetzt hier wieder mal auf dem IMDb-Profil bin von dem Film und zwischendurch da so ein Trailer läuft, da gibt's ja schon, was den Look angeht, ist das schon ein bisschen speziell auch, ne? Also gerade in diesem Flur und so, das hat so ein bisschen, ist wie so eine POV-Videospiel-Optik. Oh. Geht das so in die Richtung? Oder also weil da so ein paar Bilder finde ich schon irgendwie speziell.
Ja, stimmt. Ja, gut, doch, doch. Nimmt man nicht mal diese Einstellung rein, um die Zuschauer vielleicht noch immersiver dann abzuholen. Ah, das hält sich aber mengenmäßig in Grenzen, deswegen hatte ich das jetzt gerade, also jetzt, wo du es erwähnst, ja, aber der Vergleich mit dem Videospiel wird mir da nicht kommen.
Okay. Ja, ne, ist mir nur gerade aufgefallen und dachte irgendwie, okay, das ist schon ein bisschen, jetzt nicht anders, ne, weil das wurde natürlich schon mal gemacht, aber halt so weil der Rest sieht halt nicht so aus, deswegen, ja, okay. Ja.
Ach, ich würde noch erwähnen wollen, weil ich ja auch einige Filme von Jordan Peele mag. Na, der ist ein guter Freund von Zac Greger und ist hier zwar nicht offiziell irgendwie gelistet, aber soll eben auch ein paar Tipps fürs Drehbuch gegeben haben.
Ja, ey, also die Filme von Jordan Peele sind super, Alter. Mhm. Für jeden, der ist krass.
Na, Mann.
Ja, also ich hab Bock. Ich werde mir den noch angucken, cool. The Baron.
Dann komme ich zu den Punkten. Mhm. IMDb bei einer 7,0, Metascore von 78, Letterboxd bei 3,4, Dave ist bei
8 Punkten.
So sieht's aus.
Yay. Alter, Metascore 78, ja, das ist krass, schon war. Richtig gut.
Ja, Mann. Für einen Horrorfilm, Alter.
Ja, ja. Aber sehen wir immer wieder, es ist ja berühmte Elevated Horror
hier. Ja, Mann.
Wie stehst du zu dem Begriff? Hattest du mit Gästen neulich
von? Ich weiß nicht. Hilft vielleicht, um, wenn man Bock hat auf ähnliche Filme, dass man da über diesen Begriff, über diese
Klassifizierung
vielleicht drankommt.
Letterboxd und Listen und
ja,
so.
Ja, genau. Mhm.
Stimmt, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Aber ich halte prinzipiell nicht so viel von irgendwelchen Genre-Kategorien.
Generell? Nee, das ist ja Quatsch. Also, wie sollst du das denn generell ablehnen?
Ja, klar. Ich versuche mir oft dann eben anhand der Schauspieler, des Regisseurs oder auch Filmplakat so irgendwie was reinzuholen, IMDb-Bewertung. Aber ey, ich mag das halt viel mehr, wenn ein Film genreübergreifend interdisziplinär oder wie auch immer unterwegs ist und sich den halt nicht in irgendwelche Schubladen stecken lässt.
Also mag ich auch, aber wenn ich dem zustimmen würde, dann würden halt wirklich ganz viele Comedies einfach pauschal
natürlich
rausfallen. Ne?
Klar, ja. Das meine ich jetzt auch nicht, dass ich nicht irgendwie Filme nicht gucken möchte, weil die halt eben nur diese eine Einstufung Comedy haben oder so, sondern das ist für mich gerade bei Komödien ja ziemlich offensichtlich, dass es eine Komödie halt ist. Da muss ich nicht irgendwie nachschlagen, welches Genre hat es, sondern das geht für mich aufgrund der Schauspieler oder ja. eben Trailer oder was auch immer hervor. So. Das meine ich einfach nur damit.
Hm. Ja. ja, aber klar.
Aber ich find's halt lustig, ich weiß gar nicht, woher das stammt. Bei IMDb hast du, also früher gibt's halt wirklich nur diese vielleicht ein Dutzend Kategorien auf der ersten Ebene.
Und jetzt gibt's diese ganzen Subgenres oder Kombinationsdinger und so. Ja. Hilft mir aber auch ein bisschen, weil ich dann doch über das ein oder andere Schlagwort, was es ja mehr ist als Genre, so dann eben auch andere Filme gefunden habe.
Ja, zum Weiteren erschließen, super. Auf jeden Fall.
Ja, aber klar brauche ich das auch nicht. Also ich meine, ich schreibe mir jetzt selber ja keine Listen oder so. Ne, ich lock die Filme und gut ist. Na gut. Ich werde mir angucken, Barbarian. Auf jeden Fall.
Ja, und danke an Andi dafür, dass er den Lusthof geschmissen hat. Ist auf jeden Fall würdig.
Klingt so, ja.
Wie gesagt, wenn du unbedingt willst, dass Lee oder Guess dein möglicherweise Herzensprojekt rezensieren. Ja.
ja, gucken wir mal. Aber hast du gesehen, was der Regisseur als nächstes macht? Ich glaube, haben wir bei Weapons schon drüber gesprochen. Resident Evil.
Ach ja, stimmt, das hattest du erwähnt. Auf jeden, jetzt macht wieder Klick. Ja, naja, stimmt, da schwankten ja Guess und ich, nicht schwankten, sondern wir welkten in Nostalgie, weil wir den ersten damals schwelgten. So, jetzt habe ich es einfach nicht schwankten und welkten.
Ihr seid schon ganz verwelkt, auf jeden Fall.
Ja, ich kann es nicht für Guess sprechen, aber manchmal fühle ich mich so mit meinen 45. Absolut.
Ja, nee, natürlich sprechen wir da nicht für Guess. Das reicht nicht für den 45.
Nee, haben wir damals ein Async Preview gesehen zusammen. Anfang der 2000er. Den ersten Resident Evil Film.
Ach so.
Ja,
ja, ich glaube, der erste, der ging ja auch noch klar, ne? Aber ja, gut. Es wurde ja dann wild. So. Dann spreche ich jetzt mal über eine Serie und wirklich durch dieses ganze Vorproduzieren und Durcheinander würde ich jetzt mal wieder einräumen, dass das unter Umständen eine ist, über die ich schon gesprochen habe. Ich habe sie aber in der Liste nicht gefunden und das ist tatsächlich jetzt halt auch meine Referenz. So, deswegen spreche ich mal mit dir, habe ich auf jeden Fall noch nicht drüber gesprochen, machen wir es mal so. Nee, aber ich glaube, weil ich habe die Anfang des Jahres gesehen, diese Serie, und dann irgendwie ewig rumliegen gehabt, nie drüber gesprochen, glaube ich. Deswegen mache ich das mal jetzt. Weil da ist schon auch eine zweite Staffel angekündigt. Das Problem ist natürlich, du hörst uns jetzt auch nicht so regelmäßig, als dass du sofort sagen könntest, doch, hast du schon erwähnt. Ne? Aber ich mach's jetzt trotzdem mal. Die Serie ist im Original von Hulu und hierzulande bei Disney Plus zu sehen.
Okay.
Darf man jetzt wieder.
Bin schon kurz zusammengeschreckt, aber ja, gut.
Was?
Nee, ich habe noch eine Serie dabei.
Ach, du hast auch noch eine Serie, okay. Ja, sonst können wir auch ausweichen. Alles fein.
Alles gut.
Und sie heißt Paradise.
Sagt mir gar nichts.
Sagt dir gar nichts. Der Macher, der hat schon auf jeden Fall ein paar Sachen gemacht, die viele Leute mögen, andere auch mal eher so gar nicht. Ich bin da so ein bisschen dazwischen, weil er auf jeden Fall Sachen gemacht hat, die ich echt cool fand. Dazu gehören sowas wie Crazy Stupid Love. Und dann hat er auch so ein paar Animationsgeschichten gemacht, wie Bolt, Cars 2, aber eben auch die Serie This Is Us. Also Dan Fogelman ist da schon jetzt primär mit This Is Us halt sehr groß geworden, ne? Und das ist ja eine Serie, also ich habe mir die erste Folge angeguckt und wusste halt gleich, das ist mal so gar nicht meins, ne? Das ist für Leute, die halt gerne Rotz und Wasser heulen, wenn sie sich was angucken.
Ja, aber die hatten wir uns ja mal kurz außerhalb der Aufnahmen unterhalten. Ich hatte, glaube ich, erzählt, dass Natalie die erste Staffel gesehen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie darauf gekommen ist. Und ich habe dann auch mal reingeguckt, ja, aber oh, Alter, allein die Musik. Also wirklich, ich muss ja nicht mal was sehen von der Serie. Wenn ich schon allein den Soundtrack höre, weiß ich, ey, Alter, gar keinen Bock darauf.
Die nutzen da alle Mittel, um halt echt die letzte Träne aus dir rauszupressen.
Ja, voll, ey.
Ja, sah so aus. Und deswegen, also da habe ich auch nie mehr als eine Folge geguckt. Aber eben so ein paar von den anderen
Sachen.
Aber die
war echt erfolgreich,
war super erfolgreich und hat vor allem schon auch eben Sterling K. Brown ziemlich groß gemacht, der ja wirklich ein sensationeller Schauspieler ist. Also das ist schon, der ist auch echt immer gut. Und der spielt hier auch die Hauptrolle.
Cool.
Ja, und deswegen spreche ich jetzt mal über die erste Staffel von Paradise, weil eine zweite ist angekündigt und die erste umfasst 8 Episoden, immer so 45 Minuten. Und ich überlege jetzt mal, wie ich damit einsteige, weil das ist ein Szenario, wo du schon erst so peu à peu halt was erfährst. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich wusste ja auch nichts groß. Ich habe tatsächlich primär reingeguckt wegen Sterling K. Brown und wusste, das ist so ein bisschen Sci-Fi oder Dystopie-Szenario. Und mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand es dann doch zu Beginn echt sehr intriguing, weil die Serie steigt damit ein, dass wir Xavier, das ist eben unsere Hauptfigur, Xavier Collins, gespielt von Sterling K. Brown, dass der seinen Job beginnt und ganz offensichtlich so ein im Security-Bereich arbeitet, ne, weil er so ein kleines Headset hat und eben also sich wie so ein Personenschutztyp verhält. Dann auch irgendwelche Ansagen macht, kurz mit seinem, da offensichtlich auch einen höheren Status genießt, ne, weil er halt Leute hat, die ihm unterstellt sind und denen er dann auch irgendwelche Kommandos gibt. So, wir erfahren dann, der ist US-Geheimdienstagent. Und jetzt geht er eben morgens, verabschiedet sich noch von seiner Family und geht dann los zu so einem großen Anwesen mit sehr viel Security und das sind alles seine Angestellten. So, dann geht er ins Schlafzimmer und weil er fragt so seine Angestellten so, und habt ihr ihn schon gesehen? Also nee, das ist noch oben. Und dann geht er ins Schlafzimmer, klopft ein paar Mal, da passiert nichts und dann findet er jemanden tot auf dem Boden. Dann erfahren wir, das war der Präsident. Der Typ, der jetzt da tot aufgefunden wurde. Und
nach 3 Tagen mal vermisst.
Dann wiederum, nee, das war schon, es hieß, wir haben den gestern Abend noch gesehen, ja, okay, so, und okay. In der Nacht muss der halt irgendwie gestorben sein. Jetzt ist das Ding, dass du nach dem Tod erfährst du, dass es der Präsident ist und dann erfährst du, dass wir uns, also die Serie, in einem unterirdischen Bunker spielt, der so die Größe von einer Stadt in Colorado hat, die da erzählt wird und halt, dass wir uns jetzt 3 Jahre nach so einem Weltuntergangsszenario befinden. Das ist also schon, das ist halt ganz cool geschichtet und also das fand ich schon ganz cool aufgezogen, wie so der Pilot ansteigt, weil du eben halt erst nach und nach erfährst, was da geht. Jetzt muss ich das natürlich erzählen, ne? Weil sonst witzlos, sonst erzähle ich dir nur, dass hier ein Typ eben offensichtlich im Personenschutz arbeitet. Aber eben die Prämisse ist, wir hatten also, es gab so ein Extinction-Level-Event und die US-Regierung hat sich halt darauf vorbereitet, mit so der Weltelite unterirdisch so einen Bunker zu bauen, wo die einfach eine Stadt namens Paradise aufgezogen haben.
Ey, ist eine coole Prämisse, Alter.
Total.
Und ich hatte auch heute, ich weiß nicht, irgendwie wird es häufiger, dass ich mir in meiner Gedankenwelt spinne, dass es gar nicht so abwegig auch in heutiger Zeit wäre, dass da zumindest irgendwelche Pläne mal in diese Richtung in der Realität existieren. Ne?
Ja, auf jeden. Also ich meine, da haben sich jetzt einige Leute dem Thema angenommen, was so dieses unterirdische Bunker-Szenario angeht.
Stimmt, und
so.
Werden auch teuer Immobilien verkauft unter der Erde und so.
Ja, und wir haben ja gerade erst auch dieses Musical gesehen mit Tilda Swinton, was ja auch so ein unterirdisches Bunker-Szenario ist und so. Also, wie ist der Regisseur, der die Dokus gemacht hat in Singapur? Ja, auf jeden Fall, von dem war der ja der Film und deswegen, das ist jetzt halt natürlich immer präsenter, ne, weil es natürlich irgendwelche Oligarchen gibt, die sich so ein Ding halt schon längst gebaut haben. Jetzt ist das hier aber halt wirklich eben so, dass du am Anfang nicht weißt, dass du unterirdisch bist, weil halt alles simuliert wird, ne, so die, es ist alles da mit Bäumen und aber halt so ein Sonnenhimmel wird simuliert. Und das Ding ist halt riesig. Und der Typ, der als noch vor dem Extinction-Level-Event Präsident war, der wurde quasi mit unter die Erde genommen und ist jetzt halt da unten auch Präsident, aber hat natürlich auch seine Problemchen, allen voran jetzt, dass er tot ist, weil wir erfahren dann in Rückblicken natürlich, wie es dahin gekommen ist, ne? Weil dieser Herr wird von James Marsden gespielt. Der spielt also hier den Präsidenten und jetzt geht es natürlich darum, rauszufinden, was ist passiert. Das Doofe ist, dadurch, dass Xavier jetzt die erste Person ist, der den gefunden hat, fällt der Verdacht natürlich zuallererst erstmal auf ihn. Er muss jetzt also irgendwie nach Antworten suchen auf die Frage, was wirklich passiert ist und ist sich dabei natürlich zunehmend unsicher, wem er überhaupt vertrauen kann. Ne? Weil jetzt hast du also einerseits dann eben diese fast schon politische Ebene in dieser Serie, also so ein bisschen wer die Macht hat und wer wirklich die Kontrolle über diesen Bunker hat. Ist das jetzt das Militär? Sind es die Wissenschaftler? Weil der Präsident, da gab es natürlich dann auch so einen Chief of Staff und die Lady ist halt auch ein bisschen shady, weil die ist jetzt am Zug, wird von allen Sinatra genannt und wird von Julianne Nicholson gespielt. Also auch eine sehr gute Schauspielerin. Und bei ihr ist irgendwie von vornherein klar, so, die hat auf jeden Fall auch eine eigene Agenda. Und dann kommt dazu, dass er halt dadurch, dass sich die Hinweise häufen, dass immer mehr, dass offensichtlich mehr Leute über Dinge Bescheid wussten, die sie eigentlich nicht dürften und so, vertraut er dann halt nicht, irgendwann nicht mal mehr engsten Vertrauten, die sie bis dahin waren, ne? So, und dann hast du eben so ein bisschen auch dieses paranoide Gesellschaftsding. Ja, und irgendwann geht's auch noch im weiteren Verlauf um dieses eigentliche Event, wie es eigentlich dazu kam. Ne? Weil da am Anfang weißt du halt auch gar nicht, was passiert.
Mhm.
So, und dadurch hat das echt ein paar sehr coole Ebenen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die, da am Anfang ging es echt cool los, weil da kriegst du halt noch eine Info, noch eine Info, noch eine Info und denkst dir, okay, Alter, was eine coole Prämisse. Und hinten raus verlieren die sich aber in meinen Augen ziemlich in persönlichen Beziehungen und wie es den entsprechenden Leuten damit geht und so weiter. Und dann wird es halt eben wieder, ich will es nicht sagen, this is us, aber es verlässt halt dann doch ein bisschen dieses dystopisch Sci-Fi-Szenario, weil es dann eben schon stark um eben persönliche Beziehungen geht. Was per se jetzt nicht schlecht ist, nur ich fand es halt ein bisschen schade, weil ich hätte natürlich lieber da die komplette Sci-Fi-Palette.
Das war wahrscheinlich auch der Auslöser für dich oder anders für dich, die Serie zu gucken, oder?
Ja, klar. Und dadurch hast du aber auch, weil natürlich die Leute, die mit in den Bunker gekommen sind, mussten natürlich in irgendeiner Form ausgesucht werden und so, ne? Und dadurch hast du auch so ein bisschen Snowpiercer-Szenario. Mhm. Und durch diese politische Ebene hast du auch so ein bisschen House of Cards.
Mhm.
Das ist so ein bisschen Politik, hin und wieder auch ein bisschen Action. Also ist schon eigentlich auch vieles drin. Aber eben, ich hätte wahrscheinlich auf die ein oder andere Komponente verzichten können. Aber es reicht dafür, dass ich mir eine zweite Staffel angucken möchte.
Mhm. Cool.
Ja. Das ist Paradise. Und witzigerweise, Guess hätte es wahrscheinlich sofort erkannt, das ist am gleichen Set wie Gilmore Girls gedreht worden.
Mhm.
Also diese Straße, die erkennt man wohl sofort wieder. Ich gehöre nicht dazu, aber ja.
Weil du Gilmore Girls nicht geguckt hast,
nee,
oder? Ja, ich kenne es auch nicht.
Ja, aber war ja auch sehr beliebt.
Ja.
So, das ist Paradise. Jetzt kann
sehr
ich noch
schön.
Punkte raushauen.
Hau raus.
7,9 auf IMDb bei einem Metascore von 69.
Mhm.
Und auf Letterboxd ist sie nicht, weil da kommt ja eine zweite Staffel und so.
Jo, ja, ich sag, du bist bei 7,5 gelandet.
Ich bin bei 7.
7?
Yes.
Naja. Reicht. Wär für mich auch ausreichend für eine zweite Staffel.
Oder?
Mhm.
Kann man schon machen. Ja, weil eben also so das Drumherum, diese Grundprämisse ist halt schon ziemlich geil.
Ja, klingt danach. Also ich mag ja auch eigentlich sehr, was heißt eigentlich, ich mag sehr die dystopischen Szenarien, ja.
Mhm.
Also
ja, ich auch.
Das wäre für mich auch anders genug schon gewesen, dass ich mir die irgendwann mal reinziehe.
Mhm.
Kann schon sein. Ja, kannst du mal erzählen, wenn die zweite lief, ob die dann auch so guckbar ist oder ob sie eher tendenziell abflacht, die Serie.
Ja.
Da bin ich ja dann schon auch immer eher der Typ, der dann, wenn er eine Serie guckt, die auch zu Ende guckt. Und wenn irgendwie das sehr abflacht, dass ich dann manchmal die Serie auch erst gar nicht anfange.
Ja, verstehe ich. Voll.
Jo, ich habe jetzt aber erstmal noch einen Film mit am Start. Die beiden Hauptdarsteller, die hier auch eigentlich fast ausschließlich den Raum in dem Film einnehmen, haben zwei Gemeinsamkeiten, waren beide mal für einen Oscar nominiert und haben beide einen Marvel-Charakter gespielt.
Es wäre so schön, wenn du es dadurch eingrenzen würdest.
Ich glaube, da gibt es ziemlich viele.
Eben, es trifft leider auch verdammt viele zu.
Ich wollte einfach dir als Marvel-Fan schon mal so die Tür öffnen, aber ich mach's kurz. Ja, Andrew Garfield spielt hier Tobias und Florence Pugh spielt hier Elmatt.
Deine Witzchen vergehen dir gleich.
Also echt, ey.
Zu Deutsch Almut. Ja.
Almut?
Ja, das ist Florence Pugh hier in dem Film. Und die Rede ist von einem...
Ach, ihr Rollenname ist
Rollenname,
Almut.
Ja, genau.
Wie sprechen die das aus auf Englisch?
Elmatt.
Elmatt?
Aha.
Was ein hässlicher Name.
Apropos Englisch. Erfreulicherweise hatte der deutsche Verleih We Live in Time auch einfach 1:1 übernommen vom Originaltitel.
Yay.
Hast du von dem Film mal was gehört?
Ja.
Was genau? Oder irgendwie
den
Stimmung?
Titel und
oder,
die Besetzung.
Okay, Titel und Besetzung, ja. Ja, ich irgendwie ist bei mir in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen so die aktuellen Filme an mir vorbeigerauscht. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen, einfach mal zu identifizieren, was lief denn überhaupt die letzten 2 Jahre an im Kino und was interessiert dich halbwegs aufgrund von Besetzung oder eben Regisseur, und das war jetzt einer davon, die ich mal nachgeholt habe.
Ich weiß auch noch, wie ich bei dem Film gelandet bin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein A24-Film ist. Und nicht?
Nee, das ist Studiokanal. Cineplus, Kanal Plus und so weiter.
Echt? Ich hätte schwören können, dass der auf meiner A24-Liste ist.
Also ich hatte mir die Trivia-Facts, die auch überschaubar waren, angeguckt. Da stand auch nichts da drin, dass das irgendwie angedacht war.
Das muss ja auch nicht ein Trivia-Fact
stehen. Nee, aber ja. Bei Barbarian stand es drin. Da habe ich jetzt aber auch nicht näher nochmal recherchiert, warum A24
war. Jedenfalls, ich meine auch, ja, das ist so eine Romanze, genau. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum ich da kein Interesse dran hatte. Doch, Alter, A24 ist Distributor, da so. Ach, vertrieben von A24.
Okay. Ah, okay. Ja, gut. Da.
Ja, das ist die erweiterte Liste. Nee, erstmal versuche ich ja die A24-Produktion zu gucken. So.
Okay, verstehe. Ja, nee, cool. Das war ja auf der
Richtung. Sehr schnulzig auf mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ey.
Ist es auch.
Aha.
Ja. Aber ey, kann man schon machen. Auch als
Wenn man
typ,
Bock auf sowas
hat. Wenn man Bock auf sowas hat, weil man muss es schon Andrew Garfield und Florence Pugh lassen. Das spielen die schon ziemlich cool, Alter.
Ja, das sind beides aber auch wirklich gute SchauspielerInnen. Ne?
Und auch die Story, auch wenn sie halt sehr zerhackstückelt ist und wir eigentlich alle paar gefühlt Minuten, vielleicht sind es eher 10, 15 Minuten, springen wir halt immer wieder von der Präsenz in die Vergangenheit und lernen halt so kennen, wie sie sich beide kennengelernt haben. Tu schon wieder keinen Bock.
Nee, also weil, versteh mich nicht falsch, wir hatten das neulich in einer richtig, richtig, richtig guten Version. Jetzt fällt mir leider der Scheißtitel des Films nicht ein.
Also okay,
aber du hast ihn unter Umständen eh nicht gesehen. Alter, und deswegen, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier aufgeht. Weil generell bin ich halt erstmal kein Fan von ständigen Zeitsprüngen.
Genau, das weiß ich ja.
Okay.
Ja. Ist aber ja kein Ausschlusskriterium dafür,
nee,
dass
eben,
der Film,
kann trotzdem, wenn's,
hast du mir letztens ja auch nochmal erläutert. Ja. Da dachte ich ja eben auch, hatte ich, aber das war ja egal. Hier ist schon echt krass prägend. Und hätte es vielleicht oder hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht, weil auf dem Blatt Papier ist die Story halt echt überschaubar.
Na ja.
Wir sehen nämlich, der Film steckt nämlich ein in einer Situation, wo Elmert hochschwanger ist und ja, sie offensichtlich halt Hilfe von ihrem Partner Tobias braucht und ja, die zusammenwohnen, wir sehen hier erstmal Etablierung der Beziehung zueinander, aber dann kommt halt ziemlich schnell gleich der Schock, weil nämlich ein Tumor bei ihr festgestellt wird. So.
Während der Schwangerschaft?
Während der Schwangerschaft, der ist
und
halt
das
auch
das Kind
richtig,
ist von ihm, oder?
Das Kind ist von ihm, ja. Dann kommt so der erste Rückblick, und zwar auf einen Autounfall. Er ist so Vertreter, oder nicht Vertreter, vielmehr Gesicht von so einem Cerealienhersteller, so ziemlich bekannt, weil er eben Werbung für die macht. Und so, okay. Ist da halt irgendwo unterwegs und dann abends halt irgendwie auch unterwegs und will halt eigentlich eine Straße überqueren, sieht da halt was auf der Straße liegen, will es eigentlich nur aufheben, hat aber null, weil er irgendwie so in so einem Tunnel da gerade ist, auf dem Schirm, scheiße, da kann ja nicht ein Auto vorbeikommen, wird natürlich just in dem Moment, wo er sich bückt, um das Ding aufzuheben, von einem Auto angefahren. Ja.
Alter, okay.
Dann springen wir halt hin und her und so in diesen Rückblicken erfahren wir dann halt, er wacht dann irgendwie im Krankenhaus auf dem Flur auf, weil das Bett, wo er ursprünglich lag, musste halt anderweitig genutzt werden. Ihr gegenüber sitzt eine blonde Frau, die ihm erstmal irgendwas erzählt und es kommt dann halt raus, dass hier Elmert nämlich die Autofahrerin bei diesem besagten Unfall war. Also Verursacherin, dass er jetzt
so
gerade im Krankenhaus.
So haben sie sich kennengelernt, ja.
Ganz genau. Ja.
Okay.
Und sie ist Köchin.
Fast ein bisschen wie Gess und Isa.
Stimmt. Ja, über die sollte vielleicht auch mal ein Film gedreht werden.
Mhm, unbedingt.
Und ich bin mir sicher, bei den beiden würde ein ähnlicher Witz auch entstehen und rübergebracht werden, wie es dieser Film nämlich macht.
Im Ernst?
Ja.
Okay.
Weil auch wenn wir hier natürlich diese Themen wie Tumor haben, kennenlernen beim Autounfall, wird es halt immer wieder versucht, schon ein bisschen mit Humor irgendwie in Szene zu setzen, was aber vor allem von den beiden Hauptdarstellern ausgeht, ja, dass die eben nicht diese schweren Situationen als Runterdrücker der Stimmung halt immer sehen, sondern eigentlich eher so, das Glas ist halb voll, Menschen sind.
Okay.
Und das hält halt dann auch mich als Zuschauer so einigermaßen bei Laune. Der Film geht 108 Minuten. Die Dauer hätte es definitiv nicht gebraucht. Wir sehen dann halt natürlich auch, dass sie da was überwunden hat, weil das Kind, die haben dann eine Tochter, ist am Start. Und Tumor meldet sich oder Krebs meldet sich halt aber wieder zurück. Und ja, also im Prinzip immer wieder Tiefpunkte, aber der Film versucht es halt immer wieder auch mal ein bisschen anders zu erzählen, solche Situationen.
Anders durch die Zeitsprünge?
Durch die Zeitsprünge und vor allem eben, dass sie versuchen, das einfach ein bisschen leichter zu nehmen und aufeinander halt so aufbauen und gegenseitig einfach wissen, woran sie bei sich sind, wie sie sich kennengelernt haben. Beide halt immer wieder reflektierend, weil sie eröffnet ihm halt ziemlich schnell, dass sie aufgrund ihres Berufs als Köchin und sie hat da eben auch Ziele so, sie will an einem Wettbewerb teilnehmen, wo sie halt viel Zeit investieren muss, eigentlich deshalb und prinzipiell eigentlich keinen Bock auf Kinder hat. Und das ist, wie gesagt, dann auch die Kennenlernphase. Ja. Und ihn es aber so zurückwirft emotional, weil er meint, ey, für ihn, er will das halt nicht ausschließen, will jetzt sogar dazu. Und er halt schon 3 Schritte weiter ist im Denken der Beziehung, ja.
Okay.
Und dann geht's halt immer wieder, ja, um solche Situationen, wie die beiden da rauskommen und eigentlich aber immer mehr zueinander finden.
Okay, also es ist dann doch eigentlich eine Liebesgeschichte.
Es ist eine Liebesgeschichte, schon auch ein bisschen und Beziehungsdrama mit so harten Themen.
Aber das Drama entsteht halt, weil sie krank wird und Diskrepanz mit Kinderwunsch und so, aber es gibt jetzt nicht noch einen großen zentralen Konflikt.
Nee, zwischen den beiden nicht. Nee. Okay. Es gibt natürlich dann, die Krankheit schlägt sie natürlich auf ihren Beruf wieder so, wo sie viele Stunden am Tag funktionieren muss und dann aber natürlich sich zwischendurch übergeben muss und der Typ, mit dem sie es halt zusammendeichsen will, natürlich erstmal nicht weiß, was der Phase ist und so weiter. Ja. Aber hey, wie gesagt, aufgelockert wird es halt immer wieder durch ganz lustige Szenen, kleine Szenen. Sie ist halt da mittlerweile in ihren Wehen. Tobias will sie natürlich schnell ins Krankenhaus fahren. Steppen halt runter zu ihrem Mini, der halt krass eingeparkt ist, Alter.
Okay.
Und er meint nur, ey, ich schaff das. Er kann aber das Auto halt nur zentimeterweise irgendwie bewegen, nach vorne und hinten. Und sie schreit halt dann irgendwann vor Wehen, vor Schmerzen. Haut natürlich dann die Karre so nach vorne, nach hinten gegen die Autos, damit er einfach mal schnell dann vom Platz kommt. Ja, und von solchen Situationen gibt es halt so einige. Und wie gesagt, die beiden spielen das einfach auch cool. Deswegen kommt man da auch dann ganz gut durch die Nummer. Ja, aber mir war das vorher, ich gestehe, nicht ganz klar, dass es eben so tragische Romanze ist. Und weil das ist auch nicht mein bevorzugtes Genre. Ja, das war wirklich halt Auswahl aufgrund der beiden Hauptdarsteller, die ich einfach teilweise liebe. So. Die gucke ich gerne zu.
Naja, klar.
Ja, also kann man mal machen, muss man nicht.
Okay. Ein
paar Anekdoten aus den Trivia Facts vielleicht. Eigentlich nur 2 Stück. Ja, Florence Pugh hatte während der Premiere andere Verbindlichkeiten bei irgendeinem anderen Filmprojekt, konnte also nicht kommen, weshalb dann Andrew Garfield einfach mal so ein lebensgroßes Profil von ihr ausgeschnitten hat und mitgebracht hat.
Schön.
Um es halt zur Premiere dann neben sich hinzustellen.
Okay.
Ja, Mann. Ein Teil der Sachen wurde in Surrey, also England, gedreht, wo Andrew Garfield aufwuchs. Ja, Punkt. Das Ganze stammt von John Crowley, der hat hier Regie geführt. Der sagte mir erstmal nichts, hab dann halt natürlich abgecheckt, dass der Boy A gedreht hat, 2007. Yeah. Da hat Andrew Garfield auch schon die Hauptrolle gespielt. Mm-hmm. Und zwar einer der, ich glaube, meine ersteren Filme, die, wo er halt bekannter wurde. Ich habe den auch gesehen, erinnere mich aber an so gut wie gar nichts mehr und war dann auch überrascht, dass ich den so semi bewertet hatte. Mhm. Aber ey, John Crowley hatte dann 2015 auch Brooklyn gemacht. Mhm. Den kennt man eher.
Ja, der war
den,
gut.
Ja, mochte ich nämlich auch. Mhm. Und Drehbuch stammt hier von Nick Payne. Der sagte mir auch nichts und ich habe sie nicht gesehen, aber Wanderlust oder auf Deutsch Wanderlust, die Serie, die kann man vielleicht schon mal gehört haben. Mhm. So sieht's aus.
Okay. Sollte ich mir den angucken?
Nee, kannst du machen, wenn du mal irgendwie vervollständigst, irgendeine Filmografie. Mhm. Ja, aus meiner Sicht im Moment wäre vielleicht eher die von Florence Pugh.
Ja.
Ja,
die ist schon aber gut. Ey,
ja, voll. Ich mag die echt gerne. Mhm. Aber ey, gerade bei diesem Film, wir hatten es ja, muss man schon aus meiner Sicht sehr in Stimmung sein.
Ja, ja,
geglaubt. Also einen romantischen Filmabend mit der Partnerin ist schwierig bei dem Streifen, ja, wegen der ernsten Themen.
Dramatisch
so,
ist.
Ja, man. Ja. Ah.
Tja,
und so richtig
wann
neu,
ist man in dieser Stimmung?
Ja, ja, richtig. Und so richtig neu ist das Ganze halt auch nicht.
Ja.
Naja.
Klingt so. Mhm.
Die IMDb-Community ist deshalb bei einer 7,0. Metascore bei 59. Letterboxd bei
3,7. 3,7? Mhm. Das ist ja richtig gut, ey.
Mhm.
Boah, nee, also so klingst du echt nicht. Ich sag 6.
Na, ich bin tatsächlich nur bei 7 gelandet, Alter.
Wirklich?
Ja, die spielen das cool, Alter.
Danach kennst du wirklich nicht. Okay. Ja, ich glaube, ich lasse es trotzdem. Erstmal. Okay, wow.
Mhm.
Huh. Na gut. Dann bring ich jetzt mal den zweiten Solo-Film nach Drive Away Dolls von Ethan Coen aus diesem Jahr.
Cool.
Honey, Don't. Ausrufezeichen. Mhm. Hast du bestimmt mitbekommen?
Jo.
Hattest du Ambitionen, den zu sehen? Ja. Hattest du Drive Away Dolls gesehen?
Nee, habe ich auch noch nicht geguckt.
Okay.
Klar, Coen, ja, eigentlich Pflichtprogramm.
Eigentlich ja. Jetzt ist aber eben nach Drive Away Dolls, der bei mir echt nicht gut wegkam.
Ah, okay, gut zu wissen.
War ich hier auch schon verhalten unterwegs mit den Erwartungen. Aber ja, eben, der Komplettist in mir hatte irgendwie Bock. Und da war ja auch, irgendwo hatte ich gelesen, dass das auch so eine Art Trilogie werden soll, ne? Dass er da irgendwie so sein kleines lesbisches Universum hat in Form dieser drei Filme und der erste war eben Drive Away Dolls und jetzt kam Honey Don't. Auch ein recht knappes Ding mit einer Stunde 29. Und wie schon bei Drive Away Dolls ist Margot Qualley hier eine der Hauptrollen. Eigentlich die Hauptrolle, weil sie ist die titelgebende Honey. Honey O'Donoghue spielt sie und wir sind in Bakersfield, Kalifornien.
Mhm.
Und sie ist Privatdetektivin. Jetzt wird die zu Beginn des Films von einem Polizisten, so einer von der Mordkommission, wird sie zu so einem Tatort gerufen, weil der sie immer mit irgendwelchen Tipps versorgt. Und da gab es einen tödlichen Unfall. Ich weiß nicht, ob das gleich ein Tatort ist. Da gab es halt einen tödlichen Unfall. Und Honey erkennt die tote Fahrerin. Das ist eine potenzielle Kundin gewesen, die sich eigentlich an dem Tag mit ihr treffen wollte. Und jetzt wird sie natürlich, ist das schwer verdächtig, weil sie jetzt halt irgendwie aus dieser Kurve angeblich rausgerauscht ist. Und da gibt es aber diverse Hinweise drauf, dass das irgendwie nicht so wirklich sein kann. Mhm. So, und jetzt untersucht Honey das natürlich. Und dann, wie so oft bei Coen, kommen jetzt sehr viele Leute mit ins Spiel, ne? Und es werden etliche Leute befragt und getroffen und so weiter. Und Honey hat auch noch eine Schwester und Nichten und Neffen und darunter auch noch irgendwie so eine sehr rebellische Teenagerin. Und vor allem hat sie einen Kontakt bei der Polizei, neben diesem Mordkommissar, der übrigens von Charlie Day gespielt wird. hat sie noch eine Dame namens MG Falcone, die wird von Aubrey Plaza gespielt. Und die versorgt Honey wiederum mit, auch mit Informationen. Das hat aber primär damit zu tun, dass die ziemlich heiß auf sie ist. Und da merkt man schon auch, die beiden hatten definitiv schon mal was miteinander und haben vielleicht dann auch wieder was mit ihr. Naja, und die gibt ihr dann die Adresse von dieser Fahrerin. Und Honey fährt dahin, spricht mit Mias Eltern, also so hieß die Tote, und erfährt, dass Mia Mitglied von so einer, ist schon eine Art Sekte, das ist so eine sehr religiöse Vereinigung namens Fourway Temple, die von so einem Reverend geleitet wird, der super shady ist. Den sehen wir auch öfter mal beim weirden Sex mit seinen Anhängerinnen, mhm, und dieser Herr wird von Chris Evans gespielt. Mhm. Reverend Drew Devlin. Und jetzt sucht sie natürlich auch diese Gemeinde auf und kriegt da mit, dass Drew halt diese Kirche nutzt, um auch irgendwie Drogen an noch mehr mysteriöse Typen zu verkaufen, und der hat halt übelst Dreck am Stecken und steckt offensichtlich in der ganzen Kiste mit drin. Mhm. Ja, und so versucht sie halt diesen Fall zu lösen, und zwischendurch haben wir immer wieder so die eine oder andere lesbische Begegnung, und das Ganze haben sie in der sensationellen Tagline zusammengefasst: She only has two desires and one of them is justice.
Mhm.
Schon dünn, ey.
Mhm.
Ja, hat Ethan Coen geschrieben, zusammen mit seiner Frau, die viele seiner und die er mit seinem Bruder gemacht hat, geschnitten hat. Die hat nämlich 23 Credits als Editor und ist eben die Frau von Ethan Coen, Trisha Cook.
Mhm.
Ja, und neben den schon erwähnten SchauspielerInnen haben wir noch Billy Eichner und Lera Abova. Die kenne ich, weil die zweite weibliche Hauptrolle in Exterritorial war, dieser Netflix-Film mit Jean Grosso.
Mhm.
Ja, und dann hat die ja bei dieser dieser Spin-off-Serie von Pitch Perfect in Berlin hat die doch auch mitgespielt und so. Die hat super wenig gemacht, aber tendenziell die Sachen, die sie macht, sind recht groß. Und die ist sehr schön, aber warum die in solchen Projekten mitspielt, ist mir nicht so ganz klar. Mhm. Aber läuft bei ihr. Ja, und das ist Honey Don't, und es ist halt leider nicht geil, nicht mal ansatzweise. Mhm. Das wirkt alles so, das plätschert so vor sich hin. Es könnte einen nicht weniger jucken. Die Figuren, die da aufgemacht werden, sind vielleicht so 2 Sekunden spannend und dann ist es aber auch schon wieder egal. Also ich weiß nicht warum, Alter. Ich war früher, gerade wenn es so, aber der Film trägt noch nicht mal so eine Coen-Handschrift, außer dass du eben, da werden halt so viele Charaktere aufgemacht und du merkst irgendwie, die hatten halt Bock auf diese Figur. Aber früher war das irgendwie auch unterfüttert mit einer geilen Story dazu. Mhm. Und die fehlt jetzt einfach.
Mm.
So, also eben, es gibt schon noch Figuren, wenn die auftauchen, denkst du, ah, okay, cool, was ist mit ihm los? So. Und das wird ja dann eben auch in der Regel von coolen Leuten gespielt, aber
was hat dich
couldn't
denn dann,
care less.
Was war Auslöser, dass du es dann noch zu Ende geguckt hast?
Ach so, ich breche ja keine Filme ab.
Okay.
Nee, das weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe.
Mhm.
Da muss ich dann durch. Also allein schon, um es hier in irgendeiner Form zu verbraten. Ne?
Okay, gab es aber Aspekte, mit denen du ein bisschen was anfangen konntest in der Serie? In dem Film?
Ja, eben so. Einzelne Figuren, sind irgendwie, werden ganz cool eingeführt.
Mhm. Ach so, ja, aber dann.
Aber also, das verläuft
sich
halt
in ist, weil du meintest, nach 2 Minuten hast du dann eigentlich schon keinen Bock mehr, dem zu folgen.
Großer Vorteil noch, das ist recht kurz alles. Mhm. Und es ist natürlich, also die bildsprachliche, handwerkliche Komponente, die passt natürlich.
Mhm.
Ja, also es ist jetzt nicht so, als würden die plötzlich anfangen, da komplett von dem wegzugehen, was sie früher gemacht haben. Man merkt schon, dass es wahrscheinlich wieder eine Ecke günstiger war, weil der 20 Millionen gekostet. Also eben, es ist, wobei ein beschränktes Szenario hat bei Coen bisher auch nicht gestört. Also das ist jetzt selten so, dass die irgendwie so eine Riesenwelt aufmachen. Das ist ja immer irgendwie so ein Mikrokosmos.
Mhm.
Aber hier irgendwie juckt's mich alles nicht.
Mhm.
Super schade, echt.
Nein, Mann. Klingt danach.
Also beinharte Fans können sich das angucken und ich glaube, wenn man, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt, wenn es Menschen gibt, die gerne Margaret Qualley und Aubrey Plaza zu sehen wollen, zusammen sehen wollen, dann sollten sie sich vielleicht diesen Film angucken. Mhm. Aber große andere Beweggründe kann ich mir hier echt nicht ausmalen. Also den kannst du dir wirklich schenken. Ja, eben. Ist halt recht schnell vorbei. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Pluspunkt. Ist Rated R das Ganze, weil eben gibt ein bisschen nackte Haut und ein bisschen Blut. Aber alles sehr verhalten.
Okay.
Das ist halt wirklich, das fühlt sich so an wie so ein erster Entwurf, den sie früher halt wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie die schreiben, ne? Aber so, das hätte vielleicht das Potenzial als so absolutes Grundgerüst und dann drehst du das alles auf Anschlag und dann kommt vielleicht was bei raus, aber so ist das alles so einfach lame und schade. Ja, also jetzt, da kommt ja noch ein Dritter und die Motivation, den auch noch zu gucken, ist wahnsinnig gering.
Aber gibst du dir, wa?
Ja, man fragt mich, wenn er rauskommt, ey. Also.
Wobei, ey, da ist ja auch eine gewisse Chance da, dass der dann besser wird wieder.
Ja, also die Entwicklung sieht nicht danach aus, das kann ich auf jeden Fall verraten. Aber ja, also ich habe mir vorgenommen, dass meine Zeit jetzt wertvoller ist. So, versuche jetzt bessere Sachen zu gucken.
Verstehe. Ja. Aber weißt du noch, wie viele Punkte du dem ersten gegeben hast? Drive Away Doll, nee, wie ist er?
Ja, Drive Away Dolls.
Dolls, ja.
Ja, weiß ich. Weiß ich aber nicht, ob ich dir das jetzt sagen soll. Weil es ja ein Tipp wäre.
Penner.
Ja, du hättest natürlich auch schon zwischenzeitlich nachgucken können.
Ja,
das machst du noch schnell.
Ganz schnell nach.
Ja, mach mal. Ich hau mal die anderen Punkte raus. 5,3 auf.
Ich höre mir noch die Episode schnell an, warte.
Ja, genau. Ich kurz die Rezension an. 5,3 auf IMDb. Ich habe keinen Metascore notiert. Wahrscheinlich gab es keinen. Letterboxd 2,3. Also da ist auch schon nicht die große Begeisterung. Ne? Deswegen, ich bin beim besten Willen nicht alleine mit meiner Meinung. Das ist wirklich dünn und man kommt halt nicht so komplett drumrum, das so ein bisschen an Dingen von früher zu bemessen. Und davon ist das so weit entfernt, okay. Alter, weil ich habe wahrscheinlich ein paar 10-Punkte-Filme von den Coens. Oder
klar, Alter.
Also zumindest mal einen und dann Fargo einige 8, 9 und so. Also ja, Fargo, Dick Lebowski.
Ja, genau, logisch. Zweiter 10-Punkte-Film.
Ja, ja. Ja, deswegen, da ist schon einiges dabei. Und das wurde hinten raus immer dünner. Ja, ja, ist wirklich hart, ne? Aber man kann, also das ist halt auch immer so bitter, weil du willst ja den Leuten dann auch nicht irgendwann vorwerfen, dass sie nie was Neues oder anderes machen.
Ja, voll, ne? Alter, ja.
Aber hier wünschst du dir halt irgendwie das Alte zurück und das ist irgendwo auch lame, ey, keine Ahnung. Ja, honey don't. Literally. Macht es nicht, Alter.
3,5.
Yay, das ist eine Punktlandung, ey. Fett,
ja,
Alter.
Ja, cool.
Nice.
Ja, ich war ursprünglich bei 4 bei der Erzählung. Ja, ich habe natürlich nicht die Rezension angehört, ist ja klar. Aber
hast du gesehen,
4,5 hast du dem ersten.
Du Fuchs.
Ja, und irgendwie klang es für mich danach, dass der eben noch ein bisschen mehr schlechter ist als der erste.
Läuft das jetzt schon unter Bescheißen?
Nein.
Nein. Klar, was sollst du sonst jetzt sagen, Alter?
Der Dave, ey. Du cancelled.
Finger gekreuzt in den Rücken,
ist
Alter.
Klar. Okay, so, hast du auch noch was?
Ich habe auch noch was und wollte noch schnell was nachreichen, was ich vorher vergessen hatte zu We Live in Time. Da hatte ich natürlich auch Budget recherchiert und was bei rausgekommen ist, knapp 25 Millionen Dollar gekostet, knapp 58 Millionen Dollar eingespielt, also war dann finanziell auch ein Ding. Und ja, musste halt schmunzeln, als du das Rating erwähnt hattest, Rated R, bei Honey Don't, wegen nackter Haut. Ist nämlich hier auch so, ja, man sieht Florence Pugh's Brüste und Hintern und hat deswegen Rated R, während er in Deutschland ein FSK 12 Freigabe bekommen hat. Ja.
Siehst du?
Ja, für mein letztes Projekt heute habe ich nur ein TV-MA-Rating
Nur ist gut. Du weißt schon, dass das das Rated, dass das das Pendant ist im Fernsehen.
Ja.
Ne? Okay.
Ja, aber eben nichts für Deutschland. Das will ich damit
Ach so.
Sagen. Nur das Rating habe ich jetzt ausfindig gemacht. Ja, Nathalie, haben uns was ziemlich Neueres angeguckt, nachdem ein paar Leute aus unserem näheren Umfeld davon begeistert berichtet haben.
Mhm.
Und haben uns die erste Staffel von Mobland angeguckt.
Ah, fett, habe ich auch gesehen. Kann ich mir drehen.
Cool, sehr schön.
Warte mal, habe ich mir da was rausgeschrieben? Sonst habe ich unter Umständen noch ein paar Trail-Effects, die du nicht hattest. Gucke ich gleich mal nach. Ja, aber ja, fett, Alter.
Ja, gerne.
Ja, ey, doch. Also mit die Besetzung, ne? Da hat natürlich
Voll,
tierisch
Alter.
Angemacht.
Ja, ich bin immer gespannt, wie du es fandest. Weil ich fand sie cool, ja?
Mhm.
Aber bin jetzt nicht der Riesenfan, so wie die anderen aus unserem näheren Umfeld irgendwie da als Fan rausgegangen. Also aktueller Stoff, ja, aus dem Jahr 2025 in den USA schon eher gestartet, und zwar am 30. März. Und in Deutschland kam das Ding ab dem 30. Mai raus.
Mhm.
Ganze 10 Folgen gibt es in der ersten Staffel.
Mhm.
Und das Ganze kann man hier auf Paramount Plus eben sich ankicken.
Mhm.
MTV hat es produziert. Und du hast es ja schon erwähnt, ja. Besetzung ist krass. Wir sehen hier nämlich eigentlich in der Hauptrolle, kann man sagen, Tom Hardy, der hier Harry D'Souza spielt, kurz vorm Harry, so nennen ihn alle.
Mhm.
Vor allem eben die Familie, für die er arbeitet, die Harrigans, die in London angesiedelt sind und da eigentlich schon über, naja, zumindest die zweite Generation eine Familie ist, die da nicht immer ganz legalen Geschäften frönt. Ja, also Erfahrung haben im Drogenverkauf, Waffenverkauf etc. Und wir hier Conrad als Familienvater sehen, gespielt von Pierce Brosnan.
Mhm.
Und eins vorweg, fand ich ziemlich cool, wie er das Ding gespielt
hat,
Alter.
Er war ja immer so, vor allem durch Bond natürlich vorgegeben.
Ja.
Er hat ja voll oft Rollen gespielt, wo er so ein bisschen der Saubermann war. Ne? Also schon, wie hieß das, wo er diesen Auftragskiller spielt, der dann in Südamerika, glaube ich, irgendwo abhängt. Wie war denn das? Matador?
Den kenne ich nicht.
War das der? Wie auch immer.
Aber da hat er eine andere Rolle gespielt.
Ja, da ging er schon ein bisschen in so ein bisschen runtergekommene Richtung und so. Aber Alter, was der für ein Asi-Typ ist bei Mobland.
Ey,
ne?
Ja,
also
Mann.
So Gangster-Schick halt.
Absolut,
aber
ja.
Das ist so ein anderer Typ,
und
ey.
Und ein Choleriker vorm Herrn. Und
ja, und vor allem sonst hat er ja immer auch dieses Sophisticated in seinen Figuren.
Voll,
ne? Und das ist hier halt null,
ja,
Alter.
Und es ist halt so lustig, weil du siehst ihn halt, wenn du ihn so optisch wahrnimmst, auch immer wieder in dieser Serie und auch mit diesen
so
typischen britischen Klamotten, Alter, mit diesen Karos
und
so weiter, ja. Denkst du, der
und
voll
so
der
Cardigans,
nette Typ.
Die er trägt,
ja, Mann,
und so,
Alter.
Ja, Mann.
Aber dann, Alter, da willst du nicht in der Nähe sein, wenn der seine cholerischen Ausbrüche hat.
Ja, vor allem das, er ist ja eben so auf altenglisches Landhaus angezogen, ne, und spuckt dann aber halt einfach irgendwo hin und so, ne. Also ist er halt schon trotzdem
Alter.
Dieser Gangster, Alter, und das macht er so geil.
Ja, Mann. Und seine bessere Hälfte ist Maeve Harrigan, gespielt von der eigentlich großartigen Helen Mirren, aber ey, ich nehme hier vorweg.
Eigentlich, sagt er.
Ich habe mich hier immer mal wieder ein bisschen mit ihr schwerer getan, als ich.
Was?
Ja.
Das musste ausführen.
Das liegt aber vor allem so ein bisschen am Drehbuch, dass so die.
Ach so, ich dachte jetzt mit damit, wie sie irgendwas gespielt hat.
Nee, die ist schon super, ja, aber.
Ja, aber die ist destruktiv unterwegs, Alter.
Voll, Alter.
Ja, ja.
Das fand ich halt wiederum ganz cool, weil du da natürlich auf ein paar falsche Fährten auch immer wieder gelenkt wirst, weil natürlich haben wir hier mafiöse Strukturen und das an sich, was so die Gangstergeschichte betrifft, erfindet die Serie natürlich nicht das Rad neu. Aber was halt ganz cool ist, was am Anfang immer wieder ein bisschen durchblitzt und sich über die Folgen dann durchstreckt, ist halt schon so ein bisschen auch neben der Liebe so Konkurrenzding zwischen Maeve als Familienmutti und
das
Conrad.
Sowieso, also die Dynamik, die zwischen diesen beiden erzählen, ne? Dieses einerseits ist sie so seine Ride or Die Bitch, auf der anderen Seite eben haben die auch immer diesen Machtkampf intern am Laufen und jeder kocht noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen und trotzdem ist klar, wir sind viel zu alt und viel zu lange zusammen, als dass wir daran noch jemals was ändern werden. Mhm. Ne? Aber halt so dieses ganz komisch, auf der einen Seite durch dick und dünn gehen, auf der anderen Seite auch sich nie so hundertprozentig vertrauen. Ne? Und
ja, also genau.
Das ist ganz weird.
Ja, Mann.
Aber fand ich geil gemacht, tatsächlich. Also die Dynamik zwischen den beiden, das fand ich, war mit ein Highlight in der Serie.
Ja. Aber ey, für mich auch die Dynamik oder das Tempo, mit der halt die Geschichte erzählt wird und die Leute vor allem etabliert werden. Ja, also das ist schon eine Familien- und Verbrecherdynastie, die hier aufgezeigt wird. Alleine die Harrigans,
ja.
Die haben mehrere Kinder, die eben auch ja mehr oder weniger involviert sind in die Familiengeschäfte.
Ja, und auch mehr oder weniger talentiert sind in der Kiste.
Ja, Mann. Und eben auch schon dritte Generation am Start ist mit dem Sohn von Kevin Harrigan. Also ich glaube, dem zweitältesten Sohn.
Ja, Paddy Considine.
Ja. Genau, den ich echt gerne mag. Und den Natalie und ich jetzt vor kurzem
so
auch.
Oft, Alter, in letzter Zeit. Okay. Der hat so einen Run gerade, ja. Mann. Der dreht alles. Ist so grad.
Ja, wir hatten halt frisch The Outsider als Serie zu Ende geguckt. Ja, hatte ich ja erzählt, ja. Du hast die ja schon gebracht hier. Stephen King-based Serie aus dem Jahr 2020. Und da mochte ich ihn auch halt sehr. Ja, Mann, voll. Und die haben, also er ist verheiratet mit Bella Harrigan, also die kannte ich aus Alienist, dieser Serie mit Daniel Brühl, ja. Ja, konnte ich auch schon was mit ihr anfangen. Und die haben einen Sohn, Eddie, gespielt von Anson Boone. Wie fandst du den?
Also das ist fand ich geil gemacht, weil man liebt es natürlich, ihn zu hassen, Alter, weil das so ein assi,
ja,
ätzender Typ ist, dem du halt nur Schellen geben willst, ne, die ganze Zeit. Denkst du, oh, was ein Wichser, ja, Mann. Oh.
Ja, ich zoll ihm Respekt, weil das, was er bewirken soll, macht er.
Ja, voll, funktioniert super funktioniert gut total. In der Figur. Ja, klar, aber er ist halt so eine Bratze, ne, wo die ganze
voll,
Zeit...
Voll, Alter, ne. Entschuldigung, halt auch britische Bratze, Alter, ja. Wie er mit seinen Trainingsanzügen dann immer rumläuft. Und
aber er genießt halt den Schutz von Maeve.
Total, Alter. Insgesamt überhaupt der Familie, ja, der Name Harrigan ist halt Programm und natürlich auch bekannt, wenn er irgendwo aufschlägt, wie in einem Club mit seinem Kumpel, der nicht zufälligerweise der Sohn von Richie Stevenson ist. Und hier wird dann schon relativ schnell gezeigt, shit, die Stevensons sind eigentlich die harten Konkurrenten,
ja,
der Harrigans, Alter.
Der konkurrierende
Clan, ja. Ja, aber ey, die beiden gehen trotzdem im Club feiern. Harrigan wird natürlich sofort reingelassen, kann sich in der Schlange vorbeimogeln, wird von so einem Typen auf der Tanzfläche kurz angerempelt, so, der eigentlich sich selber das Getränk überschüttet, aber da eskaliert sofort die Situation.
Klar.
Und Eddie rammt ihm erstmal sein Mitgebrachtes, weil, ja, bei dem Namen wird man natürlich kontrolliert, rammt ihm erstmal sein Messer in den Magen.
Mhm.
So, das als eine von vielen Geschichten, die am Anfang aufgemacht werden. Und gleich am Anfang wird aber eben eigentlich die Hauptperson Harry hier etabliert, der schon von manchen so als ein bisschen Familienmitglied angesehen wird, vor allem natürlich von Kevin. Mhm. Das sind beste Kumpels, die haben zusammen Zeit im, was waren das?
Jugendgefängnis,
ja, ja. Verbracht, wo sie eben auch nochmal...
Ein bisschen so eine Sleeper-Story.
Voll, Alter,
haben, ja.
Wird natürlich auch immer wieder aufgegriffen.
Ja, finde ich aber auch krass, wie der Konflikt, also wo der hinläuft.
Ja, total, Alter.
Deswegen, was Paddy Considine spielt, ist wieder groß.
Ja, Mann. Ja, und auch dann nicht nur, also auch rechte Hand eigentlich von so einigen Familienmitgliedern gesehen wird, auch von Conrad, den da konsultiert, weil so steigt die Serie ein. Wir sehen hier ein paar weitere Syndikate in der Londoner Verbrecherszene. Wir haben hier so eine Gang Türken, glaube ich. Und das andere waren, was waren das? Waren es Griechen? Nee, krieg's nicht mehr zusammen. Oder nee, es war irgendwas Balkanmäßiges, glaube ich. Ist ja auch wurscht.
Ja.
Die kommen halt zusammen, weil Harry schlichten muss. Die haben es nämlich verkackt, zusammenzuarbeiten. Und jetzt geht halt wichtiges Geld einfach flöten.
Ja.
So, und will die halt zusammenbringen, indem sie sich halt gegenseitig die Hand reichen. Es eskaliert wieder. Harry salzt sich erstmal kurz ab und gibt halt Conrad den Rat, so wahrscheinlich hält es nicht. Er wird halt gefragt und er meint, ey, das hält hier wahrscheinlich kein halbes Jahr. So, dann stehen wir wieder am Anfang.
Ja.
So. Und dann gibt ihm Conrad halt den Befehl, alle Platz zu machen. Also steigt schon ziemlich hart gleich ein. Werden naja, alle unten abgeknallt.
Also den Hauptkonflikt, den hast du jetzt irgendwie umschifft, weil eigentlich geht es ja schon, also dass so der die Horizontale über die erste Staffel ist ja schon der Konflikt mit dem anderen Clan.
Voll. Ich wollte nur die Szene erwähnen, weil damit beginnt ja die Serie und zeigt erstmal so ein bisschen die Härte von der Serie. Du hast vollkommen recht. Es geht hier letztendlich um den Konflikt zwischen diesen beiden Familien, ja, den Harrigans und den Stevensons. Wobei Stevenson, da sieht man vor allem Richie als Vater, wird auch etabliert, dass Maeve und er sich schon lange kennen und auch immer mal wieder Kontakt haben. Richie wird von, ich glaube, da kannst du mir gerne helfen mit der Aussprache, Geoff Bell gespielt.
Ja, den kennt man auch aus so vielen englischen Filmen, ne?
Mit Guy Ritchie und da komme ich gleich zu. Die haben schon zusammen Rock'n'Roller gemacht 2008 und der hat halt auch echt so ein bekanntes Gesicht und auch hier wieder so ein Typ, Alter, dem kauft man sofort ab, wenn der irgendein Gangsterboss aus England spielen soll, Alter. Voll. Für mich auch ein Highlight in der Serie, Alter. Ja, und Guy Ritchie hat nämlich auch die ersten beiden Episoden dieser Serie gedreht. Mhm. Und hier waren noch ein paar andere am Start, die echt ein bisschen was, also was auf dem Kerbholz haben in dem Metier. 4 Folgen stammen von Anthony Byrne, der hat 12 Folgen für Peaky Blinders gemacht. Lawrence Guff, der hat 2 Folgen für Snatch die Serie gemacht. Da wusste ich bis zum Zeitpunkt der Recherche gar nicht, dass es dazu eine Serie gab.
Ja, ist nichts verpasst.
Ja, glaube ich. Die Bewertung sah jetzt nicht so geil aus. Und Daniel Serkin hat noch 2 Folgen gedreht. Da sind wir mit 4 Regisseuren komplett. Der hat irgendwie Teheran die Serie gedreht. Die wollte ich mal gucken, hab ich aber noch nicht. Hast du die mal gesehen?
Nee.
Okay. Ja. Aber zurück zum Konflikt. Na, wie schon erwähnt, die beiden haben halt, also Richie hat einen Sohn, Conrad und Maeve eben den Enkelsohn. Die beiden kennen sich, gehen feiern, erleben halt da diese ziemlich beschissene Situation im Club, verrennt sich, beide Pflichten entgegengesetzt, treffen sich aber zufällig an einer ruhigen Stelle und am nächsten Tag wird halt etabliert so, dass der Sohn von Richie nicht mehr nach Hause kommt und Richie alles natürlich daran setzen will, aufzuklären, was dahinter steckt. Ja. Ja. Und so wird Harry als rechte Hand der Familie natürlich beauftragt, abzuklären, was da abgelaufen ist und sich da eben in die Clubszene bewegt, um halt an die Videos zu kommen und sein Umfeld natürlich da auch irgendwie abcheckt. Da wird noch relativ schnell etabliert, dass er dann eben auch 2 Hiwis hat, die so ziemlich was auf dem Kerbholz haben. Und wird auch relativ, ich glaube, in der ersten Folge gleich etabliert, dass er und seine Partnerin eben auch so ein Beziehungsprobleme haben. Die haben eine gemeinsame Tochter, die eigentlich ziemlich cool in der Schule ist, aber immer wieder so durch die Mafia-bedingten Situationen gibt halt auch mal nachts Polizeieinsatz, wo alle aus dem Bett geholt werden und die Tochter eigentlich am nächsten Tag Prüfung hat. Und hier wirklich in dem Pacing eine Menge erzählt wird und Charaktere aufgemacht werden, die immer mal wieder natürlich dann mit ihren Hintergrundgeschichten in Berührung über die 10 Folgen kommen.
Mhm.
Ja.
Wie fandst du das?
Wie gesagt, cool, aber nicht so umwerfend wie die paar Leute aus unserem Umfeld, die halt absolut begeistert waren.
Ah, okay. Ja,
ja, da gab es halt für mich so ein paar Sachen im Drehbuch, wo ich gedacht, boah, Alter, hätten sie es nicht anders lösen können?
ja, okay.
Auch, ich meine, die Serie ist natürlich ein bisschen, oder ist, bei so einem Thema ist es natürlich ein bisschen drüber. So, manchmal war es mir aber halt ein bisschen zu drüber. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Authentizität gewünscht, aber ey, das, was man hier halt schauspielerisch sieht und wie gesagt, das Pacing, das ist schon ganz cool. Ja. Wie fandst du die?
Ich mochte die. Mich, also die Sachen, die mich gestört haben, die gehen eher in so eine visuelle Richtung, also weil dann in so ein paar Action-Momenten hast du dann leider diese CGI-Optik, die halt heute gerade bei so vielen Streaming-Filmen sehr üblich ist, aber die ich halt einfach nicht geil finde.
Ja, voll.
ne, wo du sofort merkst, okay, das Ding kommt komplett aus dem Computer. Alter, und
diese Sache,
ne, die Nummer mit ihm Beispiel. Auf dem Motorrad, wo er dann zu dem Ding fährt.
Genau,
und so.
In Antwerpen, ja.
Der, ja, das sieht nicht gut aus, ja, voll, ey. Das Alter. Ist einfach, also es ist nicht meins. So. Ja. Und das war wie der Film, den er zuletzt gemacht hat, Tom Hardy. Der ging da optisch in eine ähnliche Richtung und das finde ich einfach nicht geil so, aber inhaltlich und wie es gespielt wurde und auch mit dem Drehbuch war ich sehr am Start. Mochte ich echt gerne.
Okay.
Und vor allem, ich finde Tom Hardy ja wirklich am besten, wenn er wenig redet.
Ja, und das macht er hier.
Seine Figur ist halt, der redet nur, wenn absolut notwendig und dann auch, wenn bei den Harrigans auch nur nach Aufforderung. Ne? Also das macht er schon geil und ist dabei kein bisschen unterwürfig, sondern einfach super straight, Alter. Also so, das da seine Loyalität, die stellst du halt auch nicht eine Sekunde in Frage.
Voll,
ne?
Ja.
Und das mochte ich sehr, also so die Figurenzeichnung und wie sie dann gespielt wird, so, weil ich fand auch Tom Hardy hier großartig.
Ja, voll. Das war für mich dann auch Highlight in der Serie. Also,
und ich fand in den letzten Zeiten nicht immer alles gut von dem, ne? Voll. So, deswegen, also das war schon echt cool. Und Pierce Brosnan und Helen Mirren killen das Ding.
Ja, Mann.
Maeve ist so eine geile Figur. Also auch eben, wenn sie oft Sachen macht, wo du denkst so, oh Mann, ey, komm schon, really? Aber die will halt so zündeln, ne?
Ja,
also
klar.
Das ist halt wirklich eine, die ist
die
immer.
Die hat ja sonst
also,
auch nichts weiter zu tun.
Das ist
Alter.
Der Punkt. So, für die ist das, ah geil, jetzt geht's mal wieder los.
Ja,
ne? Und weil die verhält sich ja grob fahrlässig mit Ansage.
Ja.
Ey. Also ist schon.
Ja, und ey, die beiden haben ja Geld ohne Ende, Alter. Die müssen ja gar
eben.
Nicht mehr irgendwie was
klar,
machen.
Die können
doch
einfach
halt
Füße
Leben.
Stillhalten,
das
aber
halt
dann
Leben.
Geht's halt wieder um Ehre und schlag mich tot und Bullshit, andere Familie.
Ja,
wir
Mann.
Lassen uns nicht unterkriegen. Und
genau, Alter.
Klar. Deswegen auch finde ich halt auch die Figur von Harrys Frau
Jen.
Super spannend,
voll.
Ne?
Ja.
Weil sie ist da halt mit ihm reingewachsen, quasi, weil sie ihn geheiratet hat, als er den Job zwar, glaube ich, schon hatte, ist ja auch so ein Ding, dass er das schon ewig macht, ne? Aber die Verbindung war halt irgendwie schon da. Von klein auf sowieso durch Kevin und so.
Ja.
Aber dass halt die an dem Punkt sind, wo sie zwar weiß, hey, ich habe in dem Moment, wo ich zu ihm Ja gesagt habe, habe ich auch zu diesem Leben Ja gesagt.
Ja, wobei sie wusste ja nicht wirklich, was da alles passiert.
Nee,
das
eben
war
die
ja ausgeblendet.
Die
sie
Ausmaße
hat ja gesagt, sie will ja gar
davon.
Nicht.
Genau,
richtig.
Er hat sie halt immer bestmöglichst davon ferngehalten. Ne? Aber
also
es war
wusste,
klar,
wer die Familie Harrigan ist.
Genau.
So,
und die
klar.
wusste, dass das, was er da macht, auf keinen Fall nur schön ist.
Ja.
Und hat das halt in Kauf genommen.
Ja.
Ne? Und jetzt kommt es aber immer näher.
Füße,
so. Und das finde ich deswegen so, ihre Figur ist quasi so unser Link zur Realität.
Mit
und
der
das,
Tochter
deswegen finde ich die schon sehr spannend.
Ja.
Doch, also in der Summe mochte ich die schon sehr und werde mir auf jeden Fall eine zweite Staffel angucken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Jen würde ich auch noch namentlich erwähnen wollen, ja. Gespielt von Joanne Froggatt. Ich habe Downton Abbey nie gesehen,
ich
werde es mir auch nicht angucken.
Aber war
aber
natürlich
ey,
auch ein Sprungbrett für sehr viele.
Ja, total. Wird noch ein paar Nebenrollen erwähnen, du hast ja erwähnt, so Realität und sie hat eine Freundin gespielt von Janet McTeer.
Da gab es zum Beispiel auch die eine oder andere Situation, wo ich dachte, komm schon, Mann,
ja, Mann.
Du weißt, dass gerade so die Luft brennt, ey, really?
Ja. Genau, ein bisschen drüber halt, ja.
Ja.
Und will natürlich auch Tommy.
Aber es macht nichts, finde ich.
Ja, ach, Marc, du, das ist halt
du willst
Drehbuchgejammer
ja auch,
auf höherem Niveau.
Ja,
ich meine, ey, hier haben Ronan Bennett und Jess Butterworth geschrieben, Alter. Ronan Bennett, gut, ist Creator von Top Boy, Gunpowder, The Day of the Jackals, einfach Zeug, was jetzt nicht so artfern ist, aber vor allem Jess Butterworth, Alter, der Drehbücher geschrieben, Edge of Tomorrow, Black Mass, Spectre, Le Mans 66, also hier Ford versus Ferrari und den letzten Indiana Jones, gut.
Den
kann man
da
hinstellen,
da
aber waren halt, der ist halt absolut in Hollywood angekommen. Mit Drehbüchern.
Ja.
Ja. Was habe ich noch recherchiert? Ach hier, ich habe eine Weile gebraucht bei dem Intro-Song, Alter, von Matt Bellamy.
Den fand ich scheiße.
Ja. Irgendwann, weiß nicht, der hatte für mich dann aber irgendwann so einen Ohrwurm-Charakter.
Ja, den hat er leider, aber halt, der gehört dann zu den Ohrwürmern, die ich hasse, weil ich das Lied scheiße finde. Mhm. Aber den gebe ich dir, ja. Der bleibt hängen leider im Kopf.
Ich will es vor allem halt erwähnen, weil auch in meinem Umfeld gibt es ein paar Fans von der Band Muse und
allein,
als ich den Namen schon gedroppt habe, hat es wahrscheinlich bei denen Klick gemacht.
Ja.
Stammt von ihm. Ansonsten, die Episodentitel sind oft songgleich zu Titeln von Elton John. Mhm. Keine Ahnung, ob es da bewusst war oder nicht.
War ja, ursprünglich ist kein Zufall.
Also, ja, möglicherweise. Ursprünglich war angedacht, das als Prequel für die Serie Ray Donovan.
Das ist nämlich, ich habe noch gewartet, wann du endlich damit kommst, weil ja, als Prequel, sicher?
Okay. Entschuldigung. Ja doch, als Prequel steht im
Okay, Trailer. Ich hatte
Tut
nur
mal, ich kann es halt nicht beurteilen, weil Spin-off ich habe Ray Donovan nicht gesehen. Okay. Du hast die anscheinend aber geguckt, oder?
Ich habe ein bisschen was von der ersten Staffel gesehen, frage mich nicht, warum ich damit nie weitergemacht habe, weil eigentlich fand ich es ganz cool. Mhm. Irgendwas hatte mich gestört. Aber okay. Nee, einfach so dieses Konzept, ne? Da ja, ist er genau. Ja der Fixer so. Ja. Und hier ist ja Harry im Grunde der Fixer ja. für die Harrigans. Und deswegen, ja, hatte ich auch gelesen, dass das eigentlich so ein, ich hatte halt Spin-off gelesen, aber ist ja auch egal, ist ja auch ein Spin-off, wenn es ein Prequel ist. Jedenfalls, dass das halt in diesem Ray Donovan-Universum ja, spielen genau. sollte und dass sie dann davon abgewichen sind.
Genau, und immer umgeschrieben haben ja. und dann das Ding groß gemacht haben.
Ja, ja, aber man spürt das natürlich. Mhm. Voll. Aber finde ich gut, ey, weil, also, dann hätte Tom Hardy wahrscheinlich sehr viel mehr zum Einsatz kommen müssen und so kriegen wir halt auch mehr von den anderen ziemlich geilen Figuren zu sehen. Weil ja, also voll. Gerade was Pierce Brosnan und Helen Mirren da eben machen, ist schon sehr unterhaltsam.
Gerade bei, echt cool. Ja, ich meine, Helen Mirren habe ich nicht als so eine Antagonistin, aber die war eben auch schon so eine härtere Persönlichkeit bei 1923.
Ich habe das unmittelbar danach geguckt, ah, ja. Alter. Ich habe 1923 quasi direkt im Anschluss an Mobland geguckt ja. und das war flashig, ey. Ja. Aber Alter, die ist 80 Jahre alt und die schockt so dermaßen.
Natürlich, Mann, das ist ein Schauspieler so auf so einem riesen Niveau, Alter.
Schauspielerin.
Für mich war es halt mit Pierce Brosnan überraschend, weil ich eben ihn noch nicht so in so einer Form, Alter, gesehen habe. Wo er so einen
Aber der
geilen,
ist so geil gealtert, ey.
Ja, voll, Alter. Ja, ja. Mann.
Ja,
ich cool. würde noch Punkte raushauen.
Ja,
hast
mach.
Du noch was?
Ne, hau raus.
8,4 von IMDb.
8,4, oh, stark. Okay.
Metascore Letterboxd ist nicht.
Echt? Ja, kein Metascore?
Hab ich nicht gesehen. Vielleicht kann ich auch nicht richtig gucken.
Nee, die, bei Serien steht der ja nicht bei IMDb. Da musst du tatsächlich bei Metacritic gucken.
Ah, okay, so macht ihr
60.
das dann. 60, aha.
Metascore. Gar nicht mal so gut. Mhm. Aber das wundert mich jetzt bei der Serie auch nicht.
Ja.
Es ist ja schon auch ein bisschen gewollt dann auf Action und Co. gemacht, ne? Also ist nicht so, dass da in jeder Folge ballert, aber so gibt schon so ein paar Sequenzen, wo es ein bisschen abgeht, ne?
Ja.
Okay, ich sag, ist gar nicht so einfach. Ich sag, du bist bei 7,5.
Ich bin noch bei einer 8 gelandet.
Nein, ja, aber dann kann es klingeln, Digga. Ich,
jawohl,
bin, ich bin auch bei 8, auf jeden.
Cool.
Gut, das ist ziemlich sicher ein Punkt für dich heute. Gerade nicht meine Phase heute. Die letzten Tage, so, aber macht überhaupt nichts. Ich habe noch ein Projekt, das kann ich tatsächlich wahnsinnig kurz abhandeln. Weil es ist eine Doku-Serie und es geht um Basketball, wie so oft. Ich habe vor einigen Monaten mal über das Pendant gesprochen, wo es um die Lakers ging und wie die zu den Showtime Lakers wurden. Und in dieser Serie geht's um die Boston Celtics und deswegen heißt sie Celtic City aus diesem Jahr.
Cool.
Von HBO Sports, umfasst 9 Episoden, immer eine Stunde. Mhm. Und rollt halt die komplette Celtics-Geschichte von Grund auf.
Larry Bird.
Noch früher.
Noch früher. Ja. Ich bin ja überhaupt nicht tief im Game, ja. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch Boston Celtics-Spieler. Larry Bird war ja
stark.
Eine Ikone.
Ja, ja. Weil, aber es ging halt eher los, so als Bill Russell bei den Celtics war, weil das einfach zu einer Zeit stattfand, als eigentlich die NBA noch sehr weiß war. Und er dann so als einer der größten schwarzen ersten vor allem Starspieler halt dann auch gerade in der Bürgerrechtsbewegung und schwarzen Bewegung eine Riesenrolle gespielt hat.
Scheint
an der Seite von Muhammad Ali marschiert ist und halt ähnlich wichtig war und ein Riesenbrain auch und so, also schon krass.
Cool.
Und der ja natürlich auch in der Hall of Fame ist und wie so viele andere, Bob Cousy war auch eine Legende und dann eben kam später, also weil die waren dann auch ein Stück weit zeitgleich und später kam dann eben in den 80ern, ging es natürlich um Larry Bird, Kevin McHale und späteren Generationen dann, ne? So, ich meine, wo ich wirklich schon auch ziemlich großer Fan von Boston Celtics war, weil ich habe Larry Bird und Co. immer gehasst, Alter. Ich war da eher bei den Lakers so.
Weil ich
Magic Johnson auch nie wirklich mochte.
Ja.
Aber so, das war halt das Matchup immer, ne? Larry Bird, Magic Johnson und so. Sowieso die Rivalität zwischen LA und Boston ist so krass.
Ja,
und
Mann.
Die Statistik ist halt bitter. Weil ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Meisterschaften es genau bei LA sind. Es sind auf jeden Fall deutlich weniger, weil die Celtics haben jetzt halt 18.
Ja, das ist krass, Alter.
So, und deswegen ist die Tagline dieser Serie auch 18 Banners, Countless Stories. Okay. Und das Drumherum ist schon das, was die Serie ausmacht, weil natürlich weiß ich von den Meisterschaften der Celtics. Ne? Weil für mich ist ja bei so einer Serie schon nochmal ausschlaggebend, was kriege ich da geboten, was ich noch nicht wusste und wie kriege ich das alles verpackt. Und bei der Lakers-Sache ging es dann schon auch sehr um die Familie und was da familienintern alles schiefgelaufen ist und so weiter. Und das hast du hier halt nicht.
Ja.
Hier hast du dann schon auch viele O-Töne von Leuten, die in Boston leben, aus Boston sind. Du hast hier Danny Wahlberg, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte, aber der halt schon auch ein bisschen repräsentativ ist für Boston. Und für mich, ich mochte halt Boston auch nie so, weil für mich waren das immer...
Ja.
Das war immer alles so weiß, Alter.
Ja.
Das ist ja schon auch, das ist halt hier auch ein Riesenthema, ne?
Voll,
vor allem als dann, weil, also, was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, ist der Typ, der die Boston Celtics gegründet und hochgezogen hat, der es bis zu seinem Ableben gemacht hat, weil der weit über 80 geworden ist, so Red Auerbach. Der Typ ist eine Legende.
Ja, okay. Nee.
Und der war der Erste, der eben auch schwarze Spieler gezielt geholt hat, um die groß zu machen.
Okay.
Und hat da halt auch wirklich viel ermöglicht und ist deswegen auch in der schwarzen Community halt wahnsinnig anerkannt gewesen, weil der einfach dafür gesorgt hat, dass die überhaupt eine Plattform bekommen und da einfach auch auf dem Level dominieren können, ne? Weil der halt immer gesagt hat, so, ist doch scheißegal, ob jetzt das ein schwarzer Spieler ist oder ein weißer, aber es war halt einfach zum Zeitpunkt eben, als Bill Russell in die Liga kam, waren einfach alle weiß, Alter.
Also mein Wissen beschränkt sich da wirklich auch echt auf eine Zeit, also Mitte der 90er ungefähr, als bei mir auf der Schule eben Basketball so eigentlich der Sport war. Ich aber aufgrund meiner Körpergröße von 1,72 jetzt einfach nicht der beliebteste, der da mitgewählt wurde. Und mein Onkel, ja, der ganz woanders gelebt hatte, der hatte mir dann einfach ein Geschenk machen wollen, hat mir ein Spalding mitgebracht, so, weshalb ich dann doch manchmal akzeptiert wurde auf dem Platz.
Ja.
Und eben auch eine VHS-Kassette, Alter. Mit einer Doku eben über Magic Johnson, was damals eben einer der größten Spieler war.
Ja, ja.
Und da ging es natürlich halt um die Rivalität, ja, die du schon gerade erwähnt hattest. Und
so, ich fand's Beat halt so, LA war halt bei den Celtics immer das Ding. Ne?
Und ich habe die Doku vielleicht zweimal im Leben gesehen. Das war alles beide Male in den 90ern. Ja, und da haben sich aber ein paar Sachen eingebrannt. Zum Beispiel eben, in den 80ern waren halt so Chucks, Converse Chucks, so die Schuhe, mit denen die
und das
Spieler
Krasse
gezockt
ist,
haben.
Was Converse war so clever, Alter, weil die
genau,
hatten
die Farben,
sowohl Magic Johnson als auch Larry Bird. Die Rivalen so und eben dann halt den einen in Purple and Gold und den anderen in Weiß-Grün.
Ja, so. Das hat sich bei mir so eingebrannt, diese Optik.
Ja, das haben die schon echt geil hochgezogen und weil, also die, das ist ja das Ding, so vor den beiden ging es der NBA auch echt nicht gut. Ne? Also die hatten auch wirklich viele Jahre zu kämpfen mit Einschaltquoten und Co. und so und Leute wie Red Auerbach haben halt dafür gesorgt, dass das überhaupt zu dieser Liga geworden ist.
Ja, cool.
Und ich meine, Boston Celtics sind das erfolgreichste Team der Basketballgeschichte.
Ja,
so. Und damit halt auch der NBA. Und die Kämpfe, die damit dranhingen, so, da geht's halt schon auch in dieser Doku drum. Und das, da kriegst du schon das komplette Bild präsentiert. Und das ist wirklich krass. Vor allem, wie wichtig halt auch die Stadt dabei ist und was in der Stadt halt auch so passiert ist.
Ja.
Weil du hast natürlich, Boston war immer irgendwie gleichgesetzt mit Arbeitervolk, ne? Also du hast arbeitende Gesellschaft, so du hast halt einfach diese Blue-Collar-Leute, die dann auch zu den Spielen gehen und dementsprechend diese Mentalität da drin hängt. So. Und das haben halt auch alle immer gesagt, so, hey, wir wollen nicht in Boston spielen, Alter, weil die Fans sind der Horror, so, ne? Die nehmen dich auseinander, Alter, weil das ist auch so krass. Die haben dann halt auch knallhart, weil der Boston Garden, Alter, das ist ein super legendäres Ding. Das Parkett war dann irgendwann auch super runtergerockt. Ne? Also gerade so zu Larry Birds Zeiten und so war das halt noch aus den 50ern und 60ern und so. Und die wussten aber, wo jede Schraube locker ist. Und, ne, so, und zwar für die gegnerischen Teams war es halt übles Gefick. Und dann haben die manchmal halt ganz gezielt einfach Klimaanlagen in den gegnerischen Umkleidekabinen ausgemacht und so solche Späße.
Ich liebe solche Geschichten,
Alter. Und halt die Rivalität zwischen den beiden, Alter, die haben die so hochgetrieben. Es war so krass, Alter. Naja. Und ich meine jetzt, der Witz ist, also klar waren die mit Larry Bird und Co. schon auf dem Höhepunkt, nachdem sie mit Bill Russell eben auch schon oft Meister geworden sind. Aber es gab ja dann nach den 80ern erstmal halt wieder eine Flaute und erst so Mitte, Ende 90er hat das wieder Fahrt aufgenommen, weil dann eben Leute wie Paul Pierce, Kevin Garnett und solche Leute dazu kamen und dann gab es erst wieder eine Meisterschaft. Also es hat dann schon eine ganze Weile gedauert und dann ist nach dem Ding Anfang 2000er ist wieder lange Zeit nichts passiert und jetzt erst, Alter, vor kurzem haben die wieder eine Meisterschaft gewonnen und damit den 18. Titel. Und da waren dann halt jetzt so jüngere Leute wie eben Jason Tatum und Jaylen Brown, die aber auch, und das ist, zeigt die Serie eben auch sehr cool, in dem Moment, wo du ein Boston Celtic wirst, vertrittst du halt auch die komplette Geschichte des Franchises. So, du kannst da nicht mal kurz hin und sagen, ja, okay, tschüss, ich mache hier mal ein paar Wochen mit, sondern das ist so ein For-Life-Ding, was jetzt nicht heißt, dass die Leute dann auch immer dort spielen werden, aber wenn du mal da gespielt hast, dann weißt du halt, was da alles mit dranhängt und das ist eben Bill Russell und was er bewegt hat und Bob Cousy und wie sie alle heißen, so.
Er ist doch geil da.
Und das zeigt dir diese Serie wirklich geil, Alter, weil das ist schon, es geht schon sehr in die Tiefe und es ist wirklich cool und ich glaube auch, wenn du halt mit Basketball gar nichts am Hut hast, dann hast du hier Gänsehautmomente ohne Ende, Alter.
Ich meine, ey, zu meiner Zeit, wo ich das dann, wie gesagt, eher schulbedingt so ein bisschen verfolgt habe, war natürlich Michael Jordan so der Superstar. Ja. Die Serie habe ich mir natürlich gegeben und habe die gefeiert.
Ja, siehst du, also dann wirst du also mit Celtic City auf jeden Fall auch deinen Spaß haben, weil da kriegst du weniger jetzt Basketball spielen im Detail, sondern halt mehr das Ganze drumherum und die Geschichte dahinter.
Ja, cool.
Und das ist echt, echt cool, ja. Vor allem eben auch so diese Verbundenheit, diese richtig tiefe Verbundenheit von den Fans mit dem Team und diese Ups und Downs, die dann halt mit denen durchmachen. Und halt legendäre Momente, Alter. Und Alter, was Larry Bird gemacht hat, ist schon wirklich, da, also die hatten schon ein paar Legenden, wo du wirklich denkst, so, Alter, was? Ey, Paul Pierce. Der hat ja den Spitznamen, jetzt, weil wir mit Trump eingestiegen sind, hören wir damit wieder auf. Der hat ja den Spitznamen The Truth. Den hat Shaquille O'Neal ihm verpasst, ne? Weil da war er schon Moderator, als Paul Pierce dann noch eben schon jung gespielt hat oder auch Moderator. Und da ging es irgendwann drum, eben haben die über Paul Pierce gesprochen und da hat Shaquille O'Neal halt gesagt, so, he's the truth. Und das Ding ist ihm geblieben, so, hat er natürlich dankbar angenommen, aber das war schon auch krass in der Phase, Alter, Paul Pierce war ein Monster, Mann. Und Kevin Garnett sowieso, ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die, weil die halt in einer ähnlichen Zeit dann auch Fan waren und als Kevin Garnett auf den Plan trat, der war schon irgendwie in Minnesota, haben den alle gefeiert und als der dann zu den Celtics kam, Alter, der war nicht aufzuhalten, Mann, das war so ein Killer, weil du halt auch, damals wurde halt auch noch mit sehr viel mehr Emotionen gespielt, ne, weil heute wird da ganz schnell, gibt's dann technische Fouls und Strafen und sonst was, wenn du deinen Emotionen freien Lauf lässt und damals war das halt auch, da wurden diese Fäden halt auch emotional ausgelebt, so, und da halt dann zu sehen, wie so ein Kevin Garnett rumschreit, wenn der irgendwie mal wieder dominiert hat, Alter, da kannst gar nicht anders als mitzugehen. So. All das vermittelt diese Serie echt gut.
Hammer,
so, deswegen Celtic City, also für Fans von Basketball sowieso Pflichtprogramm und für alle anderen würde ich sagen, lohnt sich's auch. Und das sind auch die Produzenten, die da dahinter stecken. Ich weiß nicht, ob dir 30 for 30 was sagt. Das ist so ein ESPN-Format, was es schon ziemlich lange gibt, wo halt immer über ein unterschiedliches Thema berichtet wird aus dem Sport. Und damit unter eben auch sehr in die Tiefe gegangen wird. Und da waren schon sensationelle Dokus dabei. Da gibt es zum Beispiel eine Episode, die heißt Spike Lee versus die Indiana Pacers. Weil der halt als diehard New York Knicks-Fan immer in der ersten Reihe sitzt und zum Teil persönliche Fäden mit Spielern von den Pacers hatte. So Reggie Miller und er, hatten wirklich Beef. Ne? So, weil der halt vom Rand immer am Trash-Talken war und es ja so nah gestellt ist, dass du das als Spieler halt zwangsläufig mitkriegst.
Ja, klar, Alter. Das liegen ja nur ein paar Meter dazwischen, Alter.
Naja, also die Leute kriegen regelmäßig Bälle in die Fresse und so gibt es ja etliche Videos von irgendwelchen Leuten, die gerade mit ihrem Bier ankommen und dann kriegen sie einen Ball ab und kipp mal das Bier ja, überall sonst wieder. Das schon, also das war aber, das wiederum, diese Idee stammt von dem Lakers-Owner.
Ah, okay.
Der hatte die Idee so, ey, wir müssen das immersiv gestalten. Mm. Die Leute müssen direkt am Spielfeld ran sitzen und da alle so, ey, bist du bekloppt
ey,
und so.
Unter heutigen Gesichtspunkten, dass es auch immer noch so gemacht wird, ist schon auch krass, finde ich.
Ja, also es ist grob fahrlässig also eigentlich auch, voll, weil da kann Alter, so viel voll. Schief gehen, ne? Ja, aber es passiert erstaunlich wenig.
Ich finde es cool, Alter. Ich finde es cool. Wahrscheinlich gibt es dann auch gerade in den ersten paar Reihen eine Horde, die dann sofort auf irgendwelche Leute stürmen würden, wenn da irgendwas schief läuft.
Ja, ja. Also eben, war früher halt an der Tagesordnung, ja. dass dann eben so Boston-Fans auf irgendwelche Lakers-Spieler losgegangen sind und so. Heute natürlich nicht mehr. Aber das Doofe ist ja auch dadurch, dass du beim Basketball ja auch, wenn hier die Auslinie ist, du den Ball ja in der Luft retten darfst. Ne? Solange
ja,
der nicht
genau,
im
nicht
Aus
Boden
auf den Boden
hat.
Kommt, ja. ist der nicht im Aus.
Ja.
Das ermöglicht halt, wenn du den Ball hinterher divest, den noch so zurückzuwerfen, ja. das geht. Ne? Ja. Das hat aber halt zur Folge, dass regelmäßig die Leute auf den Fans landen und wenn dann so ein Shaquille O'Neal
ja,
auf
Mann,
dich
Alter,
zugesprungen
mit
150 Alter,
Kilos.
Du musst halt gucken, dass du Land gewinnst. Ey. Aber das war halt eben die Idee von dem Lakers-Owner, dass, der, dass das dadurch ein sehr immersives Erlebnis wird und du die Stimmung halt besser mitkriegst und so. Und ja, das ist heute noch
ja,
so.
Ja, ich mag ja die krass. Stimmung. Ja, aber ich meine, in Berlin haben wir immer ein Alba Berlin. Ja, auch die haben ein paar Mal die Meisterschaft gewonnen. Ich will es aber auch nicht vergleichen. Aber ich will eben auch sagen, obwohl ich kein Fan bin, der es verfolgt, ich mag die Stimmung von Alba und bin da eigentlich jedes Jahr
ach, echt?
Bei ein paar Spielen.
Ja, ich war viel zu selten, aber irgendwie die Male, die ich da war, das, ja.
ja.
Ich habe da auch schon ein paar NBA-Spiele live gesehen
ja,
und das,
cool,
ist, das kommt da halt echt nicht ran. Ne? Also,
ja, ich hatte ja auch geguckt,
auch nicht
als wir in Florida waren, ja, aber da waren wir genau halt in dieser Lücke vor den Playoffs.
Ja.
Da hatten wir ein bisschen Pech gehabt. Und ey, Florida, zu dem Zeitpunkt gab ja, glaube ich, zwei NBA-Mannschaften. Orlando und
Miami,
und Miami natürlich, ja, klar.
Ja, ja stimmt.
Also
Orlando
Chance
ist
ja
auch wieder
prinzipiell
gut,
da.
Ja. Ja. Völlig verrückt, ja.
Genau, Mann.
Ja.
ja, ich weiß noch, Alter. Ich glaube, wir hatten uns da gar nicht gehört. Ich hatte ein Dreivierteljahr lang wirklich keine Stimme, Alter. Ich hätte dann irgendwann sehr rau, weil ich eine Zyste auf den Stimmlippen hatte.
Okay. Stimmbändern wahrscheinlich?
Stimmbändern, ja, Stimmlippen. Die kamen zustande, höchstwahrscheinlich zustande, weil ich zu viel, also kann mehrere Faktoren gegeben haben, aber ich weiß, weil es unmittelbar danach war, dass ich so heiser war, hab beim Basketballspiel rumgeschrien.
Ach,
ohne
echt?
Ende, Alter. Ja, war emotional hier in der, ich glaube, da hieß sie noch Mercedes Arena. EM Deutschland gegen die Türkei, wo die Deutschen ganz schön auf den Sack bekommen haben.
Oh ja, okay. Na, hast du rumgeschrien.
Das war meine letzte negative Basketball-Erfahrung. Ja.
Geil,
die Seele aus dem Leib habe ich mir geschrien als Fan.
Sehr schön.
Ja, und natürlich, wie man sich vorstellen kann, ja, war natürlich schön durchmischt, das Publikum. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, Basketball finde ich auch zum Zugucken echt cool.
Ja, ja, da passiert ja auch immer was, Alter. Ey,
ja, eben.
Was
ja,
gibt Schlimmeres,
halt
als beim
muss
Fußball
was
ein verkacktes 0:0
ja.
zu haben, Alter. Was für eine Schande. 90 Minuten oder noch länger, Alter.
Ja, ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, man müsste beim Fußball eine Shotclock einführen.
Auf aber, jeden, Alter.
Das ist halt ein anderes Spiel, ja. So, jetzt hätte cool. ich Punkte zu Celtic City.
Ja, was
mach ich mal raus.
Fandst du nicht so cool bei der Serie?
Nix.
Okay.
Nee, tatsächlich, also nö, müsste ich mir jetzt was ausdenken, was nicht wirklich so ist. Ne? 8,3 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,7, da ist sie nämlich auch.
Okay, ja, ich vermute, dass du trotzdem so einer Serie keine 10 gibst. Ich sag, du bist bei einer 9 gelandet.
Digga, was, warum?
Das ist bei 10?
Ja.
Oh, wow.
Jetzt holt der noch ein Unentschieden, das gibt's doch nicht. Alter. Oh mein Gott, Dave, ich war mir
schön,
so
Alter.
Sicher,
ach,
dass das eine klare 10 ist.
Nee.
Ah, oh, es tut mir jetzt tatsächlich für Gaslight, jetzt wird er nochmal leiden, Alter, weil, also gut, er weiß halt auch, Basketball sowieso.
Ja.
Und ich finde, ich bin bei Dokus ja auch tendenziell nochmal eine Ecke großzügiger, weil ich halt finde, wenn die ihren Job machen, mich unterhalten und da, mir dabei Unmengen Informationen vermitteln, so, ja. da bin ich bei 10. Ne? Also,
ey, vielleicht merke ich mir jetzt dann fürs nächste Mal.
Ja, mach mal.
Bei der nächsten also Basketball-Serie, wo du nichts Negatives
nee,
erwähnst.
Auch generell Dokus tatsächlich, da bin
du,
ich schon.
Geht mir genauso.
Ja, okay.
Ja, voll. Ich habe letztens erst wieder erzählt, ach hier, natürlich haben wir Nackte Kanone ja die alten Filme gerewatcht. Da ging es halt kurz mit einem thematisch um O.J. Simpson, bla bla, und da habe ich gesagt, ey, natürlich war American Crime Story als Serie cool und so weiter, ja, wer da alles mitspielt. Aber Alter, guck dir lieber die Doku-Serie an, Mann. Das ist der Übershit.
Ja, das eine
Thema.
Macht ja das andere nicht unbedingt
natürlich
schlechter.
Natürlich nicht, aber wir hatten halt wirklich relativ zeitnah erst die Doku-Serie geguckt und dann American Crime Story und eigentlich kriegst du dir alles serviert schon in der Doku. Also
ja,
wenn man sich überraschen lassen
also beides
möchte,
zeitnah musst du wahrscheinlich nicht gucken.
Ja, ja.
Also zeitnah also nacheinander, ne? Aber
natürlich habe ich die Serie gemocht, ganz klar. Und fand es ja natürlich auch cool, dass dann in der zweiten Staffel als Thema Gianni Versace gleich was anderes aufgemacht hatte. Mhm. Aber ey.
Nö, die Serie ist eh ein cooles Konzept. Aber ich bin bei dir natürlich, vor allem ist ja auch, wenn du weißt, dass das real ist, dann hast du da halt auch, also hier hast du wirklich viele Gänsehautmomente, Alter. Ich saß und ich kenne das alles und trotzdem ist es jedes Mal so, Alter, was, Mann, wie geil, ey, ist so abgefahren. Ja, funny, okay, ja, schade. Jetzt haben wir ein Unentschieden, 1,5 zu 1,5. Aber macht nichts, hat großen Spaß gemacht.
Guess, ich habe Taschentücher dabei, also immer. Ja. Erinnere mich notfalls daran, dass ich dir beim nächsten Mal eins in die Hand drücke.
Ja, nein, ich denke, er wird es dir verzeihen. Alles schön.
Ich liebe dir.
War das jetzt an Guest gerichtet?
Ah, wer weiß. Vielleicht an euch beide.
Oh, okay.
Vielleicht auch an Nathalie, die immer wieder erzählt, dass sie noch nie irgendwie reingehört hat an unseren Podcast.
Das wäre nochmal ein Anlass.
Ja, voll.
I think it's going pretty well with Dave. He wants me. I can totally tell that he wants me.
Total.
Habt da so eine leise Ahnung. Ja, geil. Ey, dann weisen wir noch hin, dass ihr seid wie Dave. Supportet uns, supportet die Banausen. Ihr könnt uns Geld rüberflanken und dann dürft ihr uns Filme auftragen und es gibt einen Lostopf. Ihr dürft uns, ihr dürft in die Liste reingucken. Brauche ich ja mittlerweile selber, weil ohne die wäre ich echt aufgeschmissen, Alter. Weil bei so vielen Sachen muss ich halt echt erstmal nachgucken, logisch. Deswegen, ja. Könnt ihr euch reinziehen, googelt das oder geht auf Social Media auf den Linktree. Da gibt es dann die Links zu Patreon und Steady.
Ja, cool.
Ja.
Genau, also falls ihr keine Anerkennung bekommt aufgrund eurer Körpergröße, weil ihr eben nicht ins Basketballteam gepickt werdet, ja, ihr kriegt sie auf jeden Fall als
bei den Banausen.
Supporter.
Ja, ja, auf jeden, eben. Hier, wir müssen uns mit euch beschäftigen, wenn ihr uns Filme reinschmeißt. Nee, aber machen wir auch gerne. Und ich finde, das ist ja tatsächlich für mich so der geilste Nebeneffekt an dieser ganzen Scheiße, hätte ich fast schon gesagt. An dieser ganzen Podcast-Sache, dass wir da Leute zusammengebracht haben, diese Leidenschaft teilen und sich halt auch untereinander austauschen und da eben so eine kleine Gemeinschaft entstanden ist. So, das finde ich richtig, richtig cool.
Voll apropos, gut. Alter, ey, ich habe ihm zwar schon heute Morgen gratuliert, aber ey, heute ist Tag der Aufnahme der B-Day von Alessandro. Also
ach,
hierüber nochmal alles Gute, Digga.
Hat heute Geburtstag. Ja, jetzt weiß er dann auch, wie viel später wir diese Episode released. Wunderbar. Nein, aber natürlich, ey, auguri an dieser Stelle. Sehr schön, ja. Alessandro, auch einer unserer Supporter und Podcast-Kollegen. Ja, mit dem haben wir neulich eine ganze, ganze Menge gemacht. Was nicht heißen soll, dass das aufhören muss damit, aber... Ja.
Ja, die nächste Episode, die Bastarde aufnehmen, ist ja auch mit ihm und Hagan zusammen.
Ja, siehst du, dann ist er schon wieder in unserem Klüngel unterwegs. Großartig.
Und dann habe ich ihn auch noch angehauen, natürlich als Italiener, ja, ey, welche Kaffeebohnen benutzt du, was für eine Maschine hast du, etc. haben wir festgestellt, dass er zu Hause die gleiche Siebträgermaschine zu stehen haben.
So, so.
Und ey, jetzt kam ganz frisch ein Paket an mit den von ihm empfohlenen Kaffeebohnen und von der ersten Sorte, die wir schon aufgemacht haben, ich bin hin und weg, Alter.
Ach.
Also hört auf Alessandro, nicht nur Film.
Ausgetauscht, Alter. Großartig. Ja, sollte ich jemals in den Besitz einer solchen Maschine kommen, da klinke ich mich da ein, weil ich bin ja auch ein Kaffeegenießer zumindest. Überhaupt kein Connoisseur, aber ich trinke gerne guten Kaffee.
Deiner hier schmeckt mir. Also vielen Dank.
Echt? Okay. Wow. Ja. Ist eine ganz normale Kapselsache. Naja. Nichts Dramatisches. Aber ja, eben irgendwann ist dann so eine Maschine dran. Weil das ist ja nochmal anderes Kaffee trinken. Ja. So, steigen wir kulinarisch aus. In diesem Sinne, ey, vielen Dank für deinen Einsatz. Hammer cool,
dir, Alter,
dass du das gemacht hast.
Immer wieder gerne.
Immer wieder cool. Und in der nächsten Woche gibt es dann wahrscheinlich eine andere Konstellation. Wir wissen es nicht. Deswegen legen wir uns da nicht fest. So, dann sind wir raus.
Peace.
Tschüss.
Bewegtbild-Banausen.